ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute so ein bisschen ein saftiges Themastückchen vor uns, glaube ich. Und zwar wollen wir über Nähe und Distanz sprechen, wie wir das zu unseren Charakteren herstellen, beziehungsweise wann es gut ist, das zu tun und wann man vielleicht irgendwie mit ein bisschen mehr Distanz auf Charaktere blicken möchte. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel vorneweg sagen, weil dann klingt das so, als hätte ich irgendwie Ahnung, von was wir hier sprechen. Das ist definitiv nicht so richtig der Fall, weil ich das meistens aus dem Bauch heraus entscheide. Ich hoffe aber, dass ich trotzdem vielleicht alleine so aus langjähriger Erfahrung ein bisschen was beitragen kann zwischendurch. Mhm. Und
das geht schon.
Ja, würde sagen, wir fangen mal an zu erklären, was wir überhaupt meinen. Sag genau. Doch mal was zu Definition, weil so das der erste Punkt, den man sich ja stellen muss, wenn man eine neue Geschichte anfängt, ist ja immer so dieses, aus welcher Perspektive will ich überhaupt erzählen? Weil daraus ergibt sich ja auch schon relativ viel, ne, was man nachher an Stellschrauben für Nähe und Distanz beachten, beziehungsweise vielleicht haben oder nicht haben kann.
Genau, ja, wobei ich jetzt Nähe und Distanz im Ich-Erzähler würde ich, glaube ich, nur als einen Punkt ganz zum Schluss noch irgendwie dranhängen, weil das da ist es, entweder ist es da, sind die Sachen da, ja, im Grunde ist es da genauso, nur dass man da halt die Nähe und Distanz zum Ich wie nahe lässt ein. Jetzt fange ich schon mit dem Thema an, aber das kommt später. Wir reden jetzt erstmal so ein bisschen in Richtung personaler Erzähler und autorialer Erzähler, wobei ich in dieser Episode im Grunde die steile These aufwerfe, dass der personale und der autoriale Erzähler sind so ein bisschen so Extreme eines oder mögliche Extreme eines weiten Feldes, also zwischen, beziehungsweise der autoriale Erzähler ist, so wie ich ihn verstehe, ein extrem distanzierter personaler Erzähler. Und es ist so, je weiter man sich auf Distanz zu den Charakteren begibt, also je mehr Distanz zwischen der eigentlichen erzählerischen Perspektive, weil man hat ja auch, wenn man direkt aus einem Charakter heraus erzählt und sagt, wirklich super nah dran ist und an den Gefühlen und dem Körper und so dran ist, es ist immer noch, dass da jemand ist, der schreibt, er tut, fühlt, hat, macht und so. Das heißt, da ist immer noch der Erzähler als irgendwie da, aber im personalen Erzähler, in der extremen Nähe, ist der Erzähler halt so stark wie nur möglich mit dem Charakter verschmolzen und so nah dran, wie es nur geht. Und je mehr man zum Autorialen rübergeht, desto stärker wird ein Erzähler spürbar als eine eigene Entität und als jemand, der eigene Interessen verfolgt, der eine eigene Blickrichtung hat, der eigene Ansichten hat und eben von den Charakteren separat nochmal existiert. Und im allerextremsten Fall äußert sich der autorielle Erzähler dann nochmal, indem er kommentiert und irgendwie sagt so, ja, und das ist jetzt die moralische Lektion, die wir lernen aus den Fehlern, die unser Charakter bladibla hier gemacht hat. Oder auch dieses, ja, ich habe diese Geschichte gehört und gebe sie euch jetzt mal wieder, das ist auch sehr autorial. Aber wir haben auch eine eigene Folge zur Erzählperspektive gemacht, wo wir auch nochmal zum autorialen Erzähler in die Tiefe gehen und das alles so darstellen, was die Stärken und Schwächen sind und worüber man nachdenken sollte, wenn man sich entscheiden möchte, welchen Erzähler verwende ich jetzt für meine Geschichte, und das nochmal komplett aufzurollen würde hier den Rahmen sprengen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt oder euch nicht ganz sicher seid, wie das ist mit personalem, aktuellem Ich-Erzähler, hört euch die Folge vielleicht nochmal an, so zur Vorbereitung, und kommt dann wieder hierher.
Kommt dann wieder rein.
Zurück, genau.
Ich kann vielleicht für die Shownotes noch ein Shailin-Video beisteuern, was sie letztens gemacht hat. Da ging es halt um etwas abgefahrenere Point of Views, die man mal ausprobieren könnte. Irgendwie so, wenn ich zweiter personaler Erzähler, aber mit Referral, ne, so du folgst deinem Bruder den Weg runter oder irgendwie sowas. Fand ich ganz nett, weil war halt so ein bisschen angeschlossen an unsere Folge zu Kurzgeschichten, wo wir ja auch gesagt haben, ne, so man kann halt in Kurzgeschichten mal so mit so ein paar abgefahreneren Sachen einfach mal so ein bisschen experimentieren, die vielleicht für so ein ganzes Buch dann doch ein bisschen nervig werden.
Ja, stimmt. Die zweite Person Singularerzähler haben wir gar nicht besprochen in unserem Perspektiven-Ding.
Nee, es ist halt auch nicht so eine Perspektive, die sich für viele Geschichten anbietet, weil sie halt, also das ist jetzt meine Meinung, ne? Es gibt vielleicht ganz tolle Bücher, die in der zweiten Person geschrieben sind, keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde sie halt auf Dauer so ein bisschen nervig. Aber ja, also in unserer Folge könnt ihr euch dann so die klassischen Abstufungen von nahem personalen Erzähler, es gibt ja personale Erzähler, die sind eigentlich quasi fast genauso nah an dem Hauptcharakter dran wie ein Ich-Erzähler, nur dass es halt nicht ich heißt, sondern er. Also habe ich auch schon gelesen, so ein personaler Erzähler, der wirklich in einer Perspektive, in einem Charakter so nah dran ist, dass es eigentlich genauso gut ein Ich-Erzähler hätte sein können. Und es gibt halt dann neutralere personale Erzähler, das sind halt dann oft die ich so wähle, wenn du halt sehr viele Perspektiven in einer Geschichte hast, dann finde ich, ist das immer ein bisschen anstrengend, aus einer sehr nahen Perspektive dann in eine andere sehr nahe Perspektive zu springen. Deswegen mag ich auch keine mehreren Ich-Erzähler. Haben wir in der Kurzgeschichtenfolge auch drüber gesprochen, dass das so ein Ding ist, das ich nicht mehr so toll finde, weswegen ich da halt so eine etwas distanziertere personale Erzählperspektive, die ja trotzdem noch eingefärbt sein kann von der Perspektive des Charakters, aber eben nicht mehr so krass, wie so ganz nahe Erzähler. Und wo wir, glaube ich, auch relativ lange in der Folge nochmal auf den auktorialen Erzähler eingehen, weil so ein Vogelsichterzähler, der halt quasi nur berichtet, was er andere Leute halt irgendwie tun sieht. Ich weiß nicht, immer an so eine Geschichte denken, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das war so eine Geschichte, die wurde halt quasi, also das war für mich so der quintessentielle allwissende Erzähler. Du kriegst halt beschrieben, wie der Tod halt die Leute beobachtet, die er jetzt demnächst halt irgendwie umbringen will. Oder soll oder muss oder wie auch immer. Aber ja, das war so für mich so der ultimative allwissende draufguckende Erzähler. Da hattest du so quasi von den Charakteren so null Innensicht. Du hattest halt nur den Erzähler, der erzählt. Anyway.
Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke, ist, glaube ich, der auktoriale Erzähler, also ich denke, es gibt verschiedene Ebenen von Nähe und Distanz. Und in einer gewissen Weise ist der auktoriale Erzähler noch ein bisschen näher, weil du den Erzähler dann so irgendwie in seinen Emotionen und seinen Interessen spürst und erahnen kannst. Während wenn du schreibst wie Michael Crichton und eigentlich die nur über die Charaktere informierst, dann haben die Charaktere keine Persönlichkeit und sind kalt und tot, und der Erzähler ist auch nur irgendwie so ein Information Dispenser und kalt und tot. Und das fühlt sich für mich nochmal distanzierter an als ein auktorialer Erzähler. Und es gibt Ich-Erzähler, die sind im Grunde, sind die nur personale Erzähler, aber das Er ist durch Ich ersetzt und es ist halt in dieser einen Perspektive verhaftet. Das ist so, ja, aber das soll ja heute nicht unser Thema sein.
Nee, das soll ja heute nicht unser Thema sein.
Das ist mehr so akademische Haarspalterei.
Ja, das sind aber, diese ganzen Dinge, so auktoriale Ich- und Er-Erzähler, das sind so das ist so das Themenspektrum, was in unserer früheren Folge auf jeden Fall abgedeckt wird. Und wie gesagt, ich spendiere dann noch das das Video dazu mit den abgefahrenen Perspektiven, die man vielleicht mal für eine Kurzgeschichte ausprobieren könnte, einfach nur, weil sie witzig sind.
Genau.
Das dann. Einfach nur mal, wenn man mal was ausprobieren will.
Mhm. Genau.
Dann halt nochmal zu sagen, dass wir eine Folge über Kurzgeschichten gemacht haben, in denen man Sachen ausprobieren kann.
Stimmt.
Ja, anyway. Erzähle sie weiter.
Erzähle ich weiter. Ja, was bedeutet jetzt nun Nähe und Distanz beim Schreiben? Das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Also es geht vor allem darum, wie nah fühlt man sich als Leserin den Charakteren und dem, was in den Charakteren vorgeht. Das ist, ja, bin ich nah dran, spüre ich die, bin ich ganz weit weg und guck nur zu und habe keine große emotionale Verbindung zu denen. Wobei das halt so eine Folge von Distanz ist. Ja, aber warum ist das Thema überhaupt wichtig? Es ist nicht unbedingt wichtig, wenn es einem relativ gleichgültig ist, ob man jetzt ob die Leserschaft sich wirklich mit den Charakteren tief identifizieren kann und tief reinkommt und sich wirklich tief einfühlen kann oder nicht. Muss ja nicht jedem wichtig sein. Aber es ist doch durchaus relevant, weil die konkrete Nähe zu einem Charakter kann schon von Absatz zu Absatz und von Szene zu Szene schon variieren. Weil man, ja, je nachdem, wie man eine Szene anfängt, ob man sie mit dem Namen der Person anfängt oder ob man mit einem Pronomen anfängt, das macht schon mal einen Unterschied. Und man ist nicht in jeder Szene und in jedem Absatz, den man schreibt, super nah an dem Charakter dran. Das geht auch gar nicht, weil man sich ja dann.
Das fände ich auch ein bisschen sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja, das wäre auch ein bisschen sehr anstrengend und es würde halt irgendwann würde da so Stream of Consciousness draus, dass du so im Grunde.
Das finde ich nämlich auch anstrengend.
Ja, also der wahre Ich-Erzähler, der keine personalen Aspekte hat, ist reines Stream of Consciousness. Weil wenn du jemanden hast, der sagt, ja, ich gehe die Treppe hinunter, es ist ja nicht, dass wenn du die Treppe runtergehst, denkst du ja nicht, ich gehe die Treppe hinunter.
Das ist wahr.
Sondern du denkst über das nach, was du denkst und riechst irgendwie das Treppenhaus und hörst den Schall deiner Schritte, aber du denkst nicht, ich gehe die Treppe hinunter. Und oder vielleicht tust du das,
wahr.
Aber es ist eher selten. Das heißt so, ja, der... Oh. Vielleicht machen wir doch noch mal eine extra Folge, wenn ich erzähle. Ich weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht. Egal. Es kann aber eben zu Problemen führen, wenn man mit Nähe und Distanz nicht wirklich bewusst umgeht und sich nicht klar ist, was zu Nähe und Distanz führt und man dann am Ende halt da sitzt und eine Szene zum Beispiel hat, in der man zwischen Charakteren springt und sich dann fragt, warum funktioniert das überhaupt nicht? Und das kann eben daran liegen, dass man die Nähe zu den Charakteren nicht richtig eingestellt hat. Und ja, es macht halt Probleme. Und wenn man nicht weiß, dass Nähe und Distanz eine Sache ist, dann wird es schwierig, diese Probleme zu lösen. Weil man eben nicht weiß, dass da ein Problem daraus entstehen kann. Ja, und so typische Probleme von Texten, die zu viel oder die nicht bewusst mit Nähe und Distanz gearbeitet haben, beziehungsweise in denen zu viel Distanz ist. Also ne, fangen wir damit an. Wenn zu viel Distanz zu den Charakteren da ist, dann fehlt der emotionale Impact. Und die Charaktere können sehr flach wirken, sie können emotional unglaubwürdig wirken. Der Text kann steril wirken, einfach weil in der Distanz, mit Distanz geht auch einher, dass Emotionen behauptet werden. Also du sagst dann, er ist wütend, er stampft den Fuß auf, er ballt die Hände zu Fäusten. Aber das sind ja halt nur äußere Dinge. Und wirklich spüren tut man Wut ja nicht darin, dass man die Hände ballt, sondern darin, wie es sich im Körper anfühlt. Und wie man irgendwie seine Körperfunktionen wahrnimmt, so den eigenen Atem, den eigenen Herzschlag, zittert man, ist einem warm, ist einem kalt, wie fühlt sich das alles an? Das sind Möglichkeiten, sich die Perspektive im Charakter zu verankern und eben auch die Leserschaft mitzunehmen, weil sie das liest und wenn man diese, oder im Allgemeinen, wenn man sowas liest, dass jemand irgendwie sich der Magen verkrampft und irgendwie die Schultern anfangen zu krampfen, weil man irgendwie so absolut gereizt ist, dann kann das eine Leserschaft sehr einfach sich damit identifizieren und da hineinfühlen und Empathie haben. Und wenn es aber nur behauptet ist und nur irgendwie an so äußeren Indizien gezeigt wird oder eben behauptet wird, dass da ein Gefühl ist, dann wirkt das flach und unglaubwürdig. Und es ist auch so, dass man, wenn man so distanziert schreibt, ist man im Allgemeinen auch als Autorin distanziert zu den Charakteren. Und wenn man zu den Charakteren distanziert ist, benutzt man sie als für den Plot und lässt sie halt so handeln, wie man halt will, dass sie handeln, ohne zu wissen, ob das wirklich emotionalen Sinn ergibt, weil man in den Emotionen der Charaktere nicht drin ist. Das heißt, zu große Distanz kann sich auch daran zeigen, dass die Charaktere unglaubwürdig sich verhalten, dass ihr Verhalten nicht nachvollziehbar ist, dass es irrational ist, dass man diese, ja, auch Konflikt ex machina ist so ein bisschen so zu viel Distanz, weil okay, ich will jetzt, dass die sich zoffen, deshalb mache ich den jetzt eifersüchtig oder sie eifersüchtig, ohne darüber nachzudenken, ob das der emotionalen Ausstattung des Charakters überhaupt entspricht. Ist das ein Charakter, der das tun würde? Ist sie gerade in einer Situation und in einem emotionalen Zustand, in dem sie das tun würde? Ja, und das ist halt, wenn die Charaktere dem Plot geopfert werden, das ist auch häufig ein Problem von zu großer Distanz von der Autorin zum Charakter. Und dass Nähe und Distanz nicht gut gehandhabt wurden, merkt man dann auch, wenn Perspektiven-Shifts innerhalb einer Szene, also du hast eine Szene mit zwei Charakteren und in beiden geht was super Interessantes vor, dass sich die Leserschaft nicht selber denken kann und deshalb möchtest du das zeigen, es ist aber nicht genug irgendwie, um das in einem Rückblick oder sonst woanders einzubauen. So, das heißt, du möchtest diese Szene so gestalten, dass du von dem einen Charakter in die Perspektive des anderen Charakters wechseln kannst und so ein bisschen dazwischen bist. Wenn du dann die Szene anfängst und super krass im einen Charakter verhaftet bist und da sehr tief drin bist und das sehr lange durchziehst und dann aus dieser tiefen Verhaftung in dem einen Charakter in den anderen zu springen, führt zu einem totalen Ruckelerlebnis und dass die Leserschaft dann nicht mehr mitkommt. Und das ist, denke ich mir, was auch gesagt wird, Headhopping und Perspektivsprünge sind so, die macht man nicht, das ist schlecht, das ist total, ne, das reißt einen total raus. Ja, es reißt einen total raus, wenn man sich zu tief in dem einen Charakter verhaftet und dann in den anderen springt, weil das einfach ein zu krasser Bruch ist. Das heißt, man muss, wenn man... Also,
hatte ich gerade so ein Buch, das ist halt extrem, och. Na, weil es ist prinzipiell, also ich finde, es ist prinzipiell nicht immer anstrengend, so ein bisschen Stream of Consciousness zu lesen. Aber Stream of Consciousness und Headhopping, ein Autor, der halt sehr Wert darauf legte, halt so auch so völlig alltägliche Dinge, die Charaktere halt erleben und denken und empfinden. Teilweise fand ich es ein bisschen prätentiös, aber teilweise halt auch sehr nett beschrieben. Aber,
weißt du den Titel und den Autor auswendig?
Ja, The Hours. Ich glaube, der Autor heißt Cunningham, aber es ist so ein ganz berühmtes Buch. Es hat auch einen Pulitzer-Preis gewonnen und alles.
Okay.
Nur, was mich halt unfassbar irritiert hat, also zum einen arbeitet er halt unfassbar, unfassbar oft mit so Klammereinschüben. Das soll halt dieses Stream of Consciousness darstellen. Ne? So, man denkt sich was und gleichzeitig hinterfragt man es aber auch, was man gerade denkt. Das ist alles schön und gut. Wie gesagt, mich nervt es so ein bisschen, ist so ein persönliches Ding, weil ich halt einfach Klammern irgendwie im Fließtext nicht mag. Aber was mich halt sehr irritiert hat, ist, dass wir dann plötzlich in einer Szene stecken, wo die Perspektive wechselt. Das heißt also, Charakter A, dessen Perspektive ich bisher verfolgt habe, denkt halt über Charakter B, ach ja, die ist ja irgendwie, sie hasst mich und die ist total eifersüchtig auf mich und ich muss jetzt irgendwie nett zu ihr sein, aber eigentlich weiß ich ja, dass wir uns nicht mögen. Charakter, und dann springst du sofort in Charakter B und die erzählt dir, was sie über Charakter A denkt.
Oh.
Und das geht dann mehrfach hin und her. Und dann denkst du so, das war so, also davon habe ich so ein bisschen Schleudertrauma gekriegt.
Uh-huh.
Weil ich halt dachte, also entweder, und ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber das hat dann für mich dazu geführt, dass halt eine sehr am Charakter verhaftete Perspektive für mich plötzlich so der totale Distanzmacher war, weil der beiden Perspektiven mir in irgendeiner Form so weit einlassen konnte, dass ich das jetzt nachvollziehen konnte, was da passiert. Also emotional nachvollziehen wollte, was da passiert. Ja. Das zu anstrengend war halt irgendwie diese Stellen. Da waren auch keine Absätze oder sowas. Das ging halt einfach in einem Fließtext durch. Gedanken von Charakter A, Gedanken von Charakter B, Gedanke von Charakter A, bla. Und das war für mich so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, das kann natürlich sein, aber was damit erzeugt wurde, war halt eine extrem nah am Charakter verhaftete Perspektive, die mich aber ans andere Ende des Raumes gefühlt katapultiert hat.
Ja, da hätte er sich mal eine Scheibe von Herman Melville abschneiden sollen und das wie ein Theaterskript schreiben sollen. Weil ja, dann hätte es wieder einen Kontext gehabt, in dem das irgendwie eher funktioniert hätte, glaube ich.
Aber ja, vielleicht, aber das fand ich halt ganz interessant, weil man schimpft ja, also was heißt man schimpft, aber ne, oft, wenn, also man begegnet ja öfter dem Problem im Schreiben, dass einem gesagt wird, so ja, diese Szene landet irgendwie emotional nicht. Also vielleicht ist das auch nur meine persönliche Erfahrung. Also meine persönliche Erfahrung ist halt eigentlich eher, ich muss in der Überarbeitung nachher gucken, dass ich noch ein bisschen näher an die Charaktere rankomme, weil ich im ersten Rohentwurf erstmal schreibe, was passiert.
Ja, ja. Dann ja, näher ist sowieso was, das immer mehrere Durchgänge braucht.
So. Na, und deswegen ist das so, deswegen war das für mich halt interessant zu sehen, dass nein, manchmal kann es auch tatsächlich ein Problem sein.
Mhm.
Zu nah an Charakteren dran zu sein in Szenen, wo das vielleicht nicht ganz so gut funktioniert.
Genau. Ja, also wir haben ja in unserer viel gerühmten Folge zum Informationsmanagement und Choreografie auch darüber gesprochen und da habe ich so ein paar Beispiele auch gebracht, wie ich das mache, wenn ich zwischen Charakteren die Perspektive, ich sage immer Perspektiv-Shift, weil also eine Perspektivverschiebung statt Perspektivsprung. Weil Perspektivsprung ist wirklich das, wenn du so einen harten Cut dazwischen hast und sozusagen aus dem einen Charakter rausgerissen und in den anderen Charakter reingeschmissen wird. Und eine Perspektivverschiebung ist halt, wenn du so ganz langsam aus dem einen Charakter so ein bisschen rausgehst, in die Distanz so ein bisschen und dann über so den Zwischenraum dann langsam in den anderen Charakter rein. Aber da ist es halt super wichtig, das funktioniert nicht, wenn du die Szene damit anfängst, dass du super tief im anderen Charakter verhaftet bist. Also wenn das nicht eine ewig lange Szene ist, in der super viele andere Dinge passieren, über die du dich so ganz langsam wieder da raushangeln kannst und in den anderen Charakter rein, funktioniert das nicht. Das heißt, wenn du weißt, du musst einen Perspektivshift machen, musst du von Anfang an eine eher distanzierte Position einnehmen, die dich flexibler macht. Und die dir erlaubt, zwischen den einzelnen Charakteren so ein bisschen dich hin und her zu bewegen. Und wobei ich glaube, so mehrere Shifts hin und her, mehr als einmal rüber und wieder zurück, mache ich glaube ich gar nicht. Also dieses so, dass das irgendwie so ein Ping-Pong ist. Obwohl, kann sein, ich weiß jetzt nicht, die anfänglichen ersten Szenen, möglich, ich weiß es nicht. Aber das ist jedenfalls ein Textproblem, das durch Nähe und Distanz ausgelöst wird. Also, dass die Leserschaft nicht mitkommt, dass die Charaktere flach wirken, dass Perspektivveränderungen krass wirken und einen rausreißen und so. Und ja.
Würde ich so prinzipiell, also ne, wo du es gerade angesprochen hast, obwohl ich weiß nicht, ob das nicht schon zu unserem nächsten Punkt irgendwie gehört. Choreografielastige Szenen finde ich prinzipiell auch immer angenehmer zu lesen, wenn sie ein bisschen distanzierter sind.
Ja, klar.
das einfach schwierig ist, aus der krassen Innenperspektive eines Charakters einen, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel einen Kampf zu beschreiben. Mhm. Das geht theoretisch mit Sicherheit. Man kann das versuchen zu machen. Aber das muss halt schon sehr gut umgesetzt sein, weil natürlich kannst du auch versuchen, mit so einer Szene irgendwie einfach nur die schiere Panik zu vermitteln, die jemand hat, wenn jemand anderes mit einem erhobenen Schwert auf ihn zuläuft. Das ist durchaus möglich, aber in so, ich will jetzt nicht so präskriptiv klingen, aber ich würde sagen, in 8 von 10 Fällen würde ich es als Leser bevorzugen, wenn die Perspektive für so Plot und Action und choreografielastige Szenen ein bisschen weiter aufgezogen ist. Das kann man ja immer so ein bisschen schön mit so einer filmografischen Metapher sich halt verdeutlichen, weil wenn du 2 Charaktere hast, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schwertkampf, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ne? Du hast 2 Charaktere und die machen jetzt einen Schwertkampf. Und es geht halt nicht darum, dass man zeigen will, der eine hat halt die Hosen voll und der andere kommt halt angelaufen. So eine Szene würdest du aus der Perspektive des einen Charakters filmen, der Angst hat. Aber wenn du ein Duell filmen willst zum Beispiel, dann ist normalerweise die Kameraperspektive relativ weit aufgezogen und zeigt normalerweise beide Charaktere, wie sie sich halt umeinander rumbewegen, wie sie halt irgendwie Attacke, Parade, was weiß ich, was irgendwie machen. Und das finde ich auch, wenn man es auf der Seite beschreiben will, einfacher umzusetzen, weil es halt nicht verwirrend ist, weil viel Choreografie ist halt nur aus einer Perspektive, also ist halt so aus so einer ganz krassen Innenperspektive beschrieben, für den Leser eventuell sehr verwirrend.
Es kommt halt, auch da kommt es schwer darauf an, was du mit dieser Szene willst. Willst du mit dieser Szene den Kampf zeigen und wie sich die einzelnen Charaktere bewegen und verhalten? Oder willst du zeigen, wie sich diese eine Person in dem Kampf fühlt und wie sie den Kampf wahrnimmt? Weil das sind ja zwei sehr verschiedene Absichten, mit denen du in diese Szene reingehst. Und generell ist halt, Szenen profitieren dann von Nähe, wenn das, was wichtig ist in der Szene, in dem Charakter passiert. Und wenn das, wenn relevant ist, was der Charakter über Dinge denkt, über Dinge fühlt, was für Erfahrungen der damit gesammelt hat und sowas, dann ist Nähe super relevant. Aber es ist halt auch so, dass die Nähe erzeugt so eine gewisse Wärme. Auch wenn die Gefühle irgendwie negativ sind und es um Angst und oder Wut oder Einsamkeit oder Depression oder sowas geht, es erzeugt immer so ein bisschen so ein menschliches Glühen für mein Empfinden, das da ist, weil du siehst, da ist jemand, der lebt und der hat Gefühle. Während du in der Distanz spürst du halt diese menschliche Wärme nicht, sondern du siehst quasi wie auf einem Bildschirm, siehst diese Person durch die Gegend laufen und auf einmal ist es wieder sehr ein Fremdpsychisches. Das ist vielleicht ein Begriff, den ich noch früher da einwerfen können. Aber Nähe ist, wenn der Charakter nicht mehr fremdpsychisch ist, sondern du siehst, was der fühlt und du weißt, was der fühlt. Und Distanz ist, wenn das rätselhafter wird, was er fühlt, weil du siehst zwar das Verhalten, aber dieses Verhalten musst du interpretieren. Während wenn dir der Charakter, du durch die Augen des Charakters siehst und fühlst, wie sich sein Körper anfühlt und fühlst, wie er irgendwie vor Entsetzen irgendwie zittert, dann ist das kein Geheimnis mehr. Und wenn du siehst, was er irgendwie dabei denkt, dann ist das kein Geheimnis mehr und was er fühlt. Aber Distanz, da ist das ist ja wieder ein Fremdpsychisches, dieser Charakter. Und dieses Fremdpsychische und dieses Fehlen von menschlichen Empfinden und menschlichem Glühen, das transportiert wird, führt dazu, weil es könnte ja auch ein Roboter sein, weißt du? So ein Terminator, der nur so sich verkleidet hat wie ein Mensch oder irgendwie ein Abziehbildchen, das der Autor irgendwo hingeklebt hat. Und das erzeugt Sterilität und so eine Leere und Kälte. Und wenn du eine Geschichte oder eine Szene oder Kurzgeschichte, Roman, was schreiben möchtest, dass dieses Gefühl von Distanz und Kälte und Leere und auch vielleicht Unsicherheit darüber, was die anderen oder was die Charaktere denken und fühlen, wenn du ein bisschen unaufrichtig erzählen möchtest, ohne wirklich zu lügen, indem du Charaktere Dinge denken lässt oder irgendwie im letzten Moment wegschneidest und so, das unaufrichtig. Wenn du in der Distanz bist, hast du Möglichkeiten, unaufrichtig zu sein und Informationen vorzuenthalten, die sich nicht so sehr verlogen anfühlen. Und das ist halt so eine Überlegung. Also willst du, was für eine Atmosphäre soll deine Geschichte haben und was sollen die Charaktere für die Leser sein? Und das sind jetzt die beiden Extreme, so dass man wirklich so krass drin ist und das menschliche Glühen so wahrnimmt und das andere, dass man irgendwie denkt, was geht vor hinter diesen Augen? Ich kann es niemals wissen. Dazwischen ist ja eine weite Grauzone. Und so kann man auch, wenn man mit einzelnen Charakteren geht man näher ran, andere Charaktere hält man mehr Distanz. So, dass die Leserschaft weniger drüber weiß und distanzierter ist, sich weniger damit identifizieren kann, auch mit dem Charakter. Damit kann man auch so ein bisschen modellieren, welche Charaktere als Sympathieträger wahrgenommen werden. Weil wenn du jemanden hast, der da ist und das ist zwar irgendwie so Superman und rettet alle, super hilfreich, bla, aber du hast keine Ahnung, was der denkt und was der fühlt. Und dann hast du aber einen Bösewicht, und der ist zwar ein totales Arschloch, aber du siehst irgendwie seine inneren emotionalen Konflikte und seine moralischen Entscheidungen und weißt, wie der sich fühlt, dann wird dir dieser Bösewicht so viel sympathischer sein und so viel realer wirken als dieser Superheld, weil du den Superheld eben nur von außen siehst, während du weißt, wie es in dem Bösewicht innen drin aussieht. Also das ist auch nochmal wozu man Nähe und Distanz benutzen kann, um so ein bisschen zu steuern, wie sich die Charaktere für die Leserschaft anfühlt und wo die Sympathie und die Empathie hinfallen.
Ja, ich denke, das spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen in das Thema rein, was wir in unserer Kampfszenenfolge oder ich glaube, wir haben es auch in der Sexszenenfolge nochmal erwähnt. Mhm. Die Folgen waren sich ja sowieso creepily ähnlich. Du kannst natürlich irgendwas beschreiben, was halt sehr actionlastig ist, aber wenn das keine Aufarbeitungsszene braucht, dann, weil es halt für die Charaktere keine Konsequenzen hat, mhm. in der Hinsicht, warum brauchst du dann diese Actionszene? Mhm. Na, das spielt für mich halt auch so ein bisschen da rein, weil, wie gesagt, ich finde halt Plot und choreografielastige Szenen, wie schon gesagt, finde ich halt meistens als Leser angenehmer zu lesen, wenn sie mich halt nicht nur in dem einen Charakter verhaften, es sei denn, man möchte mir damit jetzt was ganz Spezielles erzählen. Aber ich brauche dann schon nachher noch die emotionale Aufarbeitung hinterher.
Mhm. Okay, also du möchtest deinen Keks und du willst ihn auch essen.
Ja, ich möchte meinen Keks und ich will ihn auch essen, weil, wie gesagt, wenn ich mich fragen muss, wenn das überhaupt keine emotionalen Konsequenzen für irgendeinen Charakter hat, dann muss ich mich fragen, was macht diese Szene da? Ja. Wozu ist die gut? Was tut die? Und für mich ist es völlig in Ordnung, erstmal was Distanziertes erzählt zu bekommen, weil halt gerade Jump and Run und Charaktere laufen und springen. Mhm. Überleben und bla, das ist alles ist völlig okay. Du kannst mir das sehr nah am Charakter beschreiben, musst du aber für mich persönlich jetzt nicht. Mhm. Aber wenn du es nicht tust, dann hätte ich gerne noch irgendwann so eine Szene nachgeliefert, wo du mir dann bitte beschreibst, was das denn jetzt bitte mit dem Charakter zu tun hatte, was das denn jetzt bitte heißt und was da jetzt, ne, so.
Genau.
Die emotionale Impact ist, weil wenn du mir das nicht lieferst, dann hast du halt leider irgendwie die Memoria Draconis oder wie auch immer diese furchtbaren Bücher hießen, geschrieben und mit 200 Seiten erzählt, beziehungsweise mich darüber informiert, dass wirklich Krieg ist, ohne dass ich das jemals irgendwie in den Charakteren reflektiert gesehen habe, weil die eigentlich immer ganz fröhlich von Abschlachten zu Abschlachten laufen und mir irgendwie erzählen, dass sie das irgendwie belastet zwischendurch.
Ja. Fast wie Fellowship of the Ring. Hm?
Ah, schlimmer.
Okay. Schlimmer. Na gut, kommen wir mal zu den Mitteln, die wir so haben. Ne? Mhm. Beziehungsweise zu den einzelnen Aspekten, mit denen wir Nähe und Distanz erzeugen können. Ich habe da ja schon einiges erwähnt, aber ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen ins Detail gehen und so ein bisschen praktischer und konkreter noch werden. Und du hast das Wort informieren schon gewählt und ja, der Unterschied zwischen erzählen und informieren oder von verankertem versus losgelöstem Schreiben, das ist nochmal so ein bisschen neutraler. So, weil informieren ist so das ein Extrem. Ne? Michael Crichton.
Ja, das war jetzt mein Show versus Tell.
Ja.
Talent, ne?
Genau. Ich meine, wir könnten diese Folge auch erzählen versus informieren nennen, aber...
Boah.
Egal. Ja, ein Punkt oder ein Aspekt, in dem sich Nähe und Distanz äußern, sind in zum Beispiel Umgebungsbeschreibungen. Und da habe ich ein Beispiel, das mich sehr geärgert hat, aus dem Buch Hunger Makes the Wolf. Das ich jetzt noch kurz hier festhalte, damit ich das in die Shownotes tue. Da war es so, es geht um einen Charakter und erst einen weiblichen Charakter. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Nennen wir sie die Tante. Die Tante, die Biker-Tante. Die coole Schläger-Biker-Tante. Und die coole Schläger-Biker-Tante ist so ein bisschen der Perspektivcharakter und wir gehen so durch die Tore ihrer abgeriegelten Heimatstadt, ihres Heimatortes rein und wir haben so ein bisschen irgendwie hören wir so ihre Gedanken und was so abgeht und macht sich irgendwie, es geht so um irgendwie Politik und irgendwas und irgendwie soll sie sich mit jemandem treffen und macht sich da Gedanken darüber und dann tritt sie durch dieses Tor hindurch und die Autorin hat sich entschieden, dann sowas zu machen wie, sie nimmt die Kamera, die quasi bisher so ein bisschen hinter der Tante her, der krassen Biker-Tante hergekrabbelt ist und ihr irgendwie zugehört hat und dreht sie in die völlig andere Richtung und guckt nach oben und beschreibt irgendwie die Bergwände, die da hochgehen, wo irgendwie so Mineneingänge sind und dass das ja irgendwie so hoch aufragt und so düster wirkt und bladibla. Und währenddessen stapft halt die krasse Biker-Tante irgendwie irgendwo anders hin, nur dass die Autorin sich dafür nicht interessiert und uns das auch nicht zeigt und uns somit wirklich im Wortsinne aus dem Charakter rausreißt, uns von dem Charakter distanziert und der läuft wo völlig anders hin und interessiert sich für was völlig anderes als die Autorin in dem Moment. Und da wird sie dann, das ist dann wieder, geht's in die autoriale Richtung, weil wir sehen, wofür sich die Charaktere interessieren und wofür sich die Autorin interessiert, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Was man daran sieht, dass der Charakter läuft in die eine Richtung, die Autorin guckt woanders hin. Es wäre jetzt so einfach gewesen, in der krassen Biker-Tante drin zu bleiben und zu beschreiben, wie es sich anfühlt, zu zeigen, wie es sich anfühlt, in diese Ortschaft reinzugehen, durch diese Türen zu treten, irgendwie zu riechen, was es da zu riechen gibt, zu hören, zu sehen und dann irgendwie zu sehen, das ragt so hoch auf und da sind diese Mineneingänge da und die sehen aus wie Grabhöhlen oder was weiß ich was und dann kann sie auch darüber nachdenken, wie viele Leute da irgendwie schon draufgegangen sind und so, weil das dann logisch daraus folgt, dass sie das ansieht und dass sie diese Gefühle da hat oder irgendwie vielleicht auch beobachtet, dass sie langsam dagegen abstumpft oder sowas, ja. Und dann hätten wir in diesem Moment hätten wir die Umgebung beschrieben, aber wir haben auch den Charakter beschrieben, wir haben den Charakter gezeigt, wir haben gezeigt, wie das auf den Charakter wirkt, das sagt uns was über den Charakter und was er für Gedanken hat, was er für Erinnerungen hat. Und so, stattdessen, ja, geht sie hin und guckt und informiert uns im Grunde darüber. Und macht diese Beschreibung dieses Ortes und macht diesen Ort zu einer getrennt vom Charakter existierenden Entität sozusagen. Weil ja, der Charakter läuft da lang, aber ich kann die Ortschaft trotzdem beschreiben. Und die Ortschaft hat nichts mit dem Charakter zu tun. Und der Charakter nichts mit der Ortschaft. Und ich als Autorin sowieso mal nichts mit den Charakteren. Und das hat mich so, so geärgert und so aufgeregt, weil auch sie musste dann halt hingehen und mir als Leserin sagen, wie diese Wand mit den Minenschächten drin auf mich zu wirken hat. Ja? Weil sie, ne, sie hat gesagt, ja, und das ist ja so, ne, so düster und so bedrohlich und bedrückend. Und ich so, also ich fühle mich eigentlich im Moment weder bedroht noch bedrückt. Weiß ich nicht. Also ist ja schön, dass du willst, dass das so auf mich wirkt, aber es wirkt nicht auf mich so. Während du, wenn du hingehst und du nimmst den Charakter und der schaut hin und dieser Charakter findet das bedrückend und bedrohlich, dann beschreibst du ja, weil das Empfinden an sich, Gefühl, Wahrnehmung, das ist eine absolute Realität. Weil mag ja sein, dass du was falsch verstehst oder falsch wahrnimmst, aber so wie du es verstehst, verstehst du es. Das heißt, dein Verstehen und dein Empfinden ist eine absolute, unantastbare, unanzweifelbare Realität, die in deinem Kopf existiert. Und wenn dann der Charakter dahin kommt und der Charakter hat Angst davor, dann kann das ein kleiner Hund mit Schleifchen in den Haaren sein, ja, und der Charakter ist Dean, der irgendwie mit der Geisterkrankheit infiziert ist, aber es ist absolut real und du brauchst da nicht hinzugehen und zu sagen, ja, und der Hund rannte hinter Dean her und er kam, das war so gruselig, oh, war das gruselig, ja, das funktioniert nicht, aber wenn du aus Deans Perspektive guckst und dann zeigst, wie irgendwie was in seinem Kopf vorgeht, wie sich seine Angst anfühlt, dann wird dieses kleine Hündchen auf einmal auch für die Leserschaft so ein bisschen bedrohlich. Weil du eben der Leserschaft die absolute Realität des Empfindens des Charakters zeigst und da nichts mehr behaupten musst. Also du musst nicht sagen, das soll jetzt gruselig auf dich wirken, sondern du zeigst, der Charakter hat Angst. Und wo hatten wir das? Der Unterschied zwischen, wo ich dieses Lovecraft-Beispiel gemacht habe. Was gruselig.
War das nicht Show vs. Tell?
Stimmt, das müsste Show vs. Tell gewesen sein. So, ja, genau. Und ja, weil wenn du der Leserschaft sagen musst, das wirkt jetzt gruselig, das ist Tell. Während wenn die Charaktere Angst haben, dann zeigst du einfach nur, dass die Charaktere Angst haben. Mhm. Und das erzeugt halt Nähe zu den Charakteren. Also wenn es dir darum geht, die Charaktere darzustellen und ihre Beziehungen und wie sie sich fühlen, wie sie sich verhalten, was die Dinge für sie bedeuten. Und das muss gar nicht mal sein, dass das in einer charaktergetriebenen Geschichte ist. Das kann auch in einer plotgetriebenen Geschichte sein, in der es aber darum geht, dass dieser Charakter sich zur Aufgabe gemacht hat, irgendwie die Situation in seinem Dorf zu verbessern und dafür zu kämpfen und dafür notfalls auch sein Leben zu riskieren. Dann ist es durchaus interessant zu sehen, wie sich diese Ortschaft für den Charakter anfühlt und was das alles für ihn bedeutet, um die Motivation zu verstehen, um mit ihm mitzufiebern, wenn er losgeht, um sein Leben zu riskieren, um die Situation zu verbessern. Und wenn du aber hingehst und du möchtest so ein bisschen, es kommt jetzt daher, dass ich vor 10 Minuten oder vor einer Stunde erst ein Video darüber gesehen habe, aber wenn du so ein bisschen so ein Element von kosmischem Horror mit reinnehmen willst, so im Grunde, und zeigen willst, die Welt existiert völlig unabhängig von diesen Charakteren, die haben keinen Einfluss darauf, sie sind völlig irrelevant dafür im Grunde, auch wenn sie versuchen zu kämpfen und all diese Dinge, das kannst du halt dadurch erzeugen, dass du halt dann wegguckst und sagst, okay, die Kamera interessiert sich jetzt nicht mehr für den Charakter. Der ist mir jetzt gerade egal. Ich bin die Autorin, ich bin Gott. Ich entscheide, was wichtig ist. Der da langläuft, ist es nicht. So, und ne, das muss jetzt nicht Cosmic Horror ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es erzeugt halt ein gewisses Gefühl für diese Geschichte und eine gewisse eben, ja, Leere und eine gewisse Sterilität. Weil egal wie lebhaft du diese Wand beschreibst, sie wird nicht so auf die Leserschaft wirken, so irgendwie so viszeral und wirklich nah, wie sie auf die Leserschaft wirkt, wenn du sie durch die Augen des Charakters und durch die Gefühle des Charakters zeigst. Und ja.
Ja, beziehungsweise wenn du dir halt bewusst darüber bist, was du tun willst, ne? Weil mir war, also was mir jetzt einfiel, so als Parallelbeispiel, wäre halt so der Anfang von Hunger Games, den halt viele Leute irgendwie auch so ein bisschen langweilig und klischeehaft finden, weil es ist halt, ne, der Charakter wacht auf und geht halt irgendwie ihrer morgendlichen Alltagsroutine nach. Mhm. Und das ist nicht besonders emotional verhaftet, das ist relativ distanziert erzählt, weil es wird halt nur erzählt, was sie halt so tut. Mhm. Weil es halt eine Routine ist. Es ist halt so Dinge, die man halt morgens so tut. Man steht halt auf, oder in ihrem Fall, ne, sie steht halt auf, sie tröstet halt irgendwie ihre kleine Schwester, weil die halt irgendwie so einen kleinen Nervenzusammenbruch hat. Und das wird halt alles relativ distanziert erzählt und ich finde es halt gerade deswegen interessant, weil damit halt, ne, weil ich das Gefühl habe, das ist halt bewusst gewählt. Es ist halt eine Lebensrealität dieses Charakters, über die er nicht viel nachdenkt, oder sie in dem Sinne, ist ja ein, Ich-Erzähler, also
Katniss Everdeen.
Das hat halt nicht so viel emotionalen Impact. Wenn du morgens aufstehst und dir die Zähne putzt und zur Arbeit gehst, dann hat das eventuell nicht so besonders viel emotionalen Impact, wenn du das tust, weil das tust du halt jeden Tag. Und so wird das halt dem Leser durch diese etwas distanziertere, ne, informativere Art und Weise, das zu erzählen, wird das dem Leser auch so dargestellt. Dieser Charakter empfindet das als normal. Der empfindet das als Routine. Und diese ganzen Dinge, die da beschrieben werden, zum Beispiel, dass es ganz normal ist, dass ihre kleine Schwester furchtbare Albträume hat und quasi mit einer Panikattacke aufwacht, oder dass halt Leute an der Straßenecke halt irgendwie von irgendwelchen Schergen des Systems halt irgendwie gecasht und zusammengeschlagen werden oder so, wirkt halt für den Leser in dieser distanzierten Erzählweise, so von wegen, ja, it's just another Tuesday, wirkt das für mich, also zumindest für das Worldbuilding-Setup, weil darum geht es halt in dem Moment, finde ich, in dieser Szene. Es geht darum, dass wir etablieren, dass wir in einer dystopischen Gesellschaft leben, wo halt eben diese Dinge, obwohl sie dem Leser sehr merkwürdig und sehr brutal und sehr, also so, ne, so ein bisschen unheimlich vorkommen, wird halt dadurch erklärt, ja, aber für den Charakter ist das halt normal.
Ja.
So ein bisschen auch diese Abstumpfung zu zeigen, die halt passiert, wenn du halt so lange in so einem System lebst, dass das für dich halt deine Lebensrealität ist.
Ja.
Und ich glaube, das hätte weniger gut funktioniert, wenn du eine sehr nahe Perspektive gehabt hättest, wo du halt wirklich so Stream of Consciousness halt so wirklich alles hinterfragst und sowas, weil das wäre halt sehr infodumpy geworden, sehr schnell. Also zumindest für eine erste Szene. Wenn du das halt alles irgendwie mit dem emotionalen Impact und keine Ahnung was alles hättest beschreiben, behaupte ich jetzt mal. Ich sage nicht, man kann das nicht, aber...
Naja, es kommt drauf an. Ich meine, wenn Katniss da durchläuft und sie ist irgendwie abgestumpft, dann ist es ja nicht unbedingt eine Distanz, wenn nicht viel über ihr Innenleben berichtet wird, sondern da ist halt, passiert halt einfach gerade nicht viel. Da gibt es nicht viel zu erzählen und das ist dann nicht unbedingt ein Zeichen von Distanz, auch wenn es sich so anfühlt, weil man eigentlich erwartet, dass sie entsetzt ist und irgendwie irgendwelche Gedanken hat, aber wenn sie an dem Punkt noch nicht ist, ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel noch.
Na, aber das war jetzt so das Gegenbeispiel. Also da finde ich, kann man so eine distanzierte Erzählweise durchaus machen, weil es halt trotzdem was über den Charakter erzählt. Es erzählt uns, dass emotional in diesem Charakter gerade nicht viel stattfindet, was ja in sich auch schon ein Statement ist, je nachdem, was halt gerade passiert.
Show, und das ist halt einfach Show. Anstatt zu sagen, ja, und Katniss interessiert das irgendwie alles nicht, weil sie ist so abgestumpft, zeigt man einfach, wie sie abgestumpft ist und wie es sie nicht interessiert.
Genau, und hat halt gleichzeitig auch noch ein bisschen Worldbuilding gemacht, ohne dem Leser jetzt zu erzählen, wie er darauf zu reagieren hat, weil das ist halt auch so dieses, du kannst ja gewollt auch einen Disconnect zwischen dem Leser und dem Charakter erzeugen, wenn du jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel vorher zu bleiben, wenn jetzt dein Charakter halt auf diese Minenwand guckt und findet das halt völlig angsteinflößend, kann man sich ja, und du beschreibst es allerdings so, dass man sich denkt, ja, der Leser sich halt denkt, ja, habe ich auch schon mal gesehen, was ist jetzt das Problem? Mhm. Ne? Was, warum löst das jetzt halt diese emotionale Reaktion aus, beziehungsweise dann halt in dem Hunger Games Beispiel, warum löst das bei dir eigentlich keine emotionale Reaktion aus? Ich bin irgendwie der Meinung, ich müsste es irgendwie tun. Wenn man das bewusst macht, dann kann das ja auch eine ganz nette Verschiebung sein. Das kann ja, halt ja. auch ein bisschen, so ein bisschen das Interesse, wir haben ja die ne, Folge gemacht, Spannung und Interesse und sowas, und das sind halt für mich halt so Punkte, wo mein Interesse halt irgendwie geweckt wird, weil ich halt einen Disconnect erlebe zwischen dem, was ich erwartet hätte, wie ein Charakter reagiert und wie der Charakter tatsächlich reagiert. Und dann möchte ich halt wissen, warum ist das so?
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, du hast jetzt emotionale Zustände schon angeführt und es ist halt auch, ja, das wird jetzt, denke ich mal, nur ein kurzer Punkt, weil das schon so ein bisschen jetzt auch in dem ersten Punkt drin war und wir das schon angesprochen haben, ist, dass je mehr du das Innenleben, das tatsächliche Innenleben, das tatsächliche akute, konkrete Empfinden des Charakters, jetzt nicht im Sinne von er ist wütend oder er ist traurig, sondern wirklich zeigst, wie sich das anfühlt, wie sich für diesen Charakter die Wut anfühlt oder die Traurigkeit oder wie sich ein Gedanke anfühlt, was passiert körperlich damit. Das ist eine total starke Verhaftung für die Leserschaft, weil du halt wirklich das intimste Erleben des Charakters, du spürst, du kannst quasi den Charakter, den Körper des Charakters fühlen. Und noch viel näher geht es eigentlich nicht. Dass du spürst, wie fühlt sich das körperlich an. Weil das ja auch was ist, dass wir irgendwie so im Alltag, wenn wir uns irgendwie unterhalten über irgendwelche Sachen und erzählen und dann sagen, oh, da bin ich so stinkig geworden, dann ist es ja nicht so, dass wir sagen, oh, und dann habe ich gespürt, wie so eine Hitze in mir aufsteigt. Und wieso sich meine Kiefermuskeln verkrampfen? Wir nehmen die Abkürzung. Und ja, diese Wahrnehmung von der eigenen Körperlichkeit und von den eigenen, sozusagen den inneren Wahrnehmungen, aber auch die äußeren Wahrnehmungen. Das heißt, was hört der Charakter? Was riecht er? Was schmeckt er? Was geht so in seinen Sinnen mit ihm vor? Das verhaftet auch, weil es halt auch eine Körperlichkeit ist. Also einem Charakter einen Körper zu geben, dadurch, dass wir extrem körperliche Wesen sind. Und gut, anscheinend ist es so, dass die meisten Leute im Alltag ihren Körper gar nicht so sehr wahrnehmen. Und ich habe auch schon Leute gehört, die sich durchaus überrascht geäußert haben, als ich meinte, dass Gefühle ja auch körperliche Zustände sind, denen das anscheinend noch nie aufgefallen ist, dass sie merken, dass sie wütend sind, weil sich ihr Körper auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Aber es ist einfach so. Und das macht den Charakter wieder real, weil wenn du das nicht machst, wenn du zwar irgendwie die Gedanken zeigst und auch irgendwie sagst, dass jemand ist wütend, dann wird da aber nur so ein Floating Head draus. Also so ein Kopf, der in der Gegend rumfliegt, der aber im Grunde keinen Körper hat, weil das, was mit diesem Körper wahrgenommen wird, im Grunde nie gezeigt wird. Und ja, du kannst eben dadurch sehr stark verhaften, sehr starke Empathie erzeugen und guckst halt auch quasi durch den Charakter auf sich selbst, durch den Körper und die Sinne des Charakters auf sich selbst. Und das Innenleben kann man nicht wirklich anders beschreiben als in der Nähe. Also wenn du, es ist,
du ja, bist, weil es ja automatisch Nähe erzeugt, wenn du es beschreibst. Von daher genau. Kannst du das eine machen, ohne das andere zu tun. Das ist relativ logisch.
Genau. Und wenn du halt dieses Sinnlichkeit und Körperlichkeit das nicht so machst, sondern ja, die Filterworte kommen gleich noch, aber wenn du das halt nicht so machst, dann wird dein Charakter halt weniger spürbar, weil da weniger ist, das man fühlen kann. Weil Fühlen ist ja auch was Körperliches und was Emotionales und Sinnliches. Und wenn du eben dieses Innenleben und diese Körperlichkeit nicht wirklich gibst, sondern nur im Sinne von, er hat krumm gesessen und jetzt tut ihm der Rücken weh oder er hat hämmernde Kopfschmerzen und ist irgendwie müde, das ist so ein bisschen Innenleben, aber es ist nicht so wirklich, wie es sich konkret anfühlt. Weil wie fühlt sich der Rückenschmerz an? Wie fühlen sich die Kopfschmerzen an? Wie ist es, das zu haben? Wie ist das Erleben in dem Moment? So, und ja, Distanz erzeugst du halt, indem du nicht wirklich die inneren Symptome zeigst, die der Charakter selber spürt, sondern quasi das zeigst, was der jetzt einer Bekannten mitteilen würde. Oder so wie du lässt den Charakter darüber sprechen, wie es ihm geht. Da hast du zwar auch Innenleben, aber das ist nicht das Gleiche, wie tatsächliches Innenleben von innen zu sehen. Genau, und ist das verständlich?
Ja, das ist verständlich. Okay. Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wir in die Shownotes definitiv auch nochmal die Show versus Tell Folge verlinken, weil einfach vieles von diesen Dingen halt auch die, ne, auch wo ist das vorteilhaft, wo ist das Nachteil, wo ist das nachteilig, haben wir da halt eigentlich schon besprochen, weil, ne, es ist halt an manchen Stellen auch einfach okay zu sagen, Charakter A schmiss wütend die Tür zu.
Ja.
Manchmal ist sowas in Ordnung, weil man muss nicht jedes kleine Ding auserzählen oder so viel Brimborium um halt Erzählung machen, dass man nirgendwo mehr über irgendwas einfach nur informiert.
Ja, es ist ja auch einfach so, dass man auch nicht die ganze Zeit irgendwie seinen Körper so super bewusst wahrnimmt. Und warum sollte ich das Körpergefühl eines Charakters beschreiben, wenn der gerade eigentlich in Gedanken woanders ist und eigentlich in einer Diskussion drin ist, in die irgendwie nicht sonderlich emotional involviert ist und wo er halt irgendwie sein Körper halt in so einem Neutralzustand ist. Da gibt's dann ja auch keine Körperlichkeit zu beschreiben und eben wie bei Katniss gibt's halt irgendwie keine emotionale Reaktion zu zeigen und eben auch diesen emotionalen Anker nicht, weil halt einfach gerade nichts passiert. Das heißt, dann ist dieses Distanz ohne Distanz passiert dann im Grunde. Und
also wie gesagt, von daher würde ich jetzt denken, wenn man sich da sehr unsicher ist, in diesem ganzen Geschehen, was man jetzt wie und war. Also erstmal prinzipiell würde ich immer denken, man sollte das erstmal machen, erstmal die Geschichte erzählen und dann gucken, wenn es nicht funktioniert, da so ein bisschen drauf zu schauen, wo man tatsächlich die Abkürzung nehmen kann, einfach mal über irgendwas zu informieren, weil es an der Stelle einfach nicht besonders relevant ist. Wir müssen halt irgendwie, ich sag jetzt mal ganz, ganz grob, ne, wir müssen halt von A nach B kommen und deswegen sagen, sie schmiss wütend die Tür zu und die Mutter bleibt da sitzen und muss jetzt damit umgehen, was mit diesem Streit passiert ist. Keine Ahnung. Mhm. Aber es ist völlig okay, so einen Satz zu schreiben wie die Sonne schien. Das haben wir ja, glaube ich, das war ja, glaube ich, das Beispiel in der Show versus Tell Folge. Genau. Manchmal ist es völlig in Ordnung, einfach nur zu schreiben, die Sonne scheint und nicht 95.000 Absätze darüber, wie sich das Sonnenlicht auf der Haut anfühlt und bla, wenn das halt gerade nicht relevant ist.
Genau.
Aber ne, deswegen würde ich halt denken, kann man diese beiden Folgen vielleicht so ein bisschen in Kombination wahrnehmen, wenn man noch mehr Hinweise oder noch mehr Beispiele möchte, wo es jetzt halt tatsächlich sinnvoll ist für den emotionalen Impact, halt mehr und näher und mehr ins Erzählen reinzugehen und wo es halt mal okay ist, einfach nur irgendwas zu schreiben, wie die Sonne scheint.
Genau. So ist das. Nächster Punkt?
Ja, bitte.
Nächster Punkt. Die thematische Führung. Ja, es ist jetzt quasi auch wieder schön übergeleitet vom Innenleben, weil es darum geht, was interessiert den Charakter? Was ist relevant? Und da habe ich nochmal ein Beispiel aus Hunger Makes the Wolf. Nämlich haben wir dann die Szene, dass die krasse, coole Hardcore-Biker-Tante eben in die Wüste fährt, um sich da mit ihrem Kumpel, Mentor zu treffen, um irgendwie den politischen Umsturz zu planen. Und sie kommt da an und findet ihren Mentor aber nur tot vor. Der wurde also ermordet. Und in der Geschichte ist das so, dass sie findet die Leiche und dann geht sie hin und dann denkt sie, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und das ist ein solcher Disconnect und ein solcher, so unrealistisch, weil das, ja, ich wollte gar nicht mal, dass sie irgendwie hingeht und beschreibt, wie sich, beschrieben wird, wie sich irgendwie die Trauer anfühlt, körperlich oder so, sondern einfach realistisch zu sehen, was eine Person tatsächlich in dem Moment denkt, indem sie jemanden findet, tot vorfindet, der ihm was bedeutet hat. Weil ich habe nicht so viele Beispiele aus meinem eigenen Erleben, aber sagen wir, meine Oma ist letztes Jahr, irgendwann um diese Zeit ist meine Oma gestorben. Und als ich erfahren habe, dass meine Oma wohl dabei ist, jetzt gerade so langsam dahin zu siechen, war meine Reaktion war nicht zu überlegen, so, was haben wir denn alles gemeinsam erlebt? Sondern die Reaktion war erst das Jetzt und das Hier. So ein, das ist eine Information, die mir nicht gefällt. Mhm. Meiner Oma geht es jetzt gerade schlecht und sie stirbt. Das ist bedauerlich. Das ist ja traurig. Meine arme Oma. Niemand stirbt gerne und schon gar nicht langsam und schmerzhaft. Und dann kam eben so, und wenn sie dann jetzt stirbt, dann können wir gar nicht mehr miteinander telefonieren. Also das war die Zukunft. Und das ist doch irgendwie, dann ja, kann ich das in Zukunft gar nicht mehr machen. Weil, und dann kommt die Vergangenheit, wie war das in der Vergangenheit, wenn wir interagiert haben? Und ich denke mir, dadurch, dass wir Menschen, wir leben in der Gegenwart, wir leben auch in der Zukunft und wir leben in der Vergangenheit. Aber wenn es darum geht, dass sich unsere Gegenwart so drastisch entwickelt, dass unsere Zukunft krass anders ist, dann können wir eigentlich gar nicht anders reagieren als Gegenwart, was ist jetzt, was fühle ich akut und dann, welche Pläne wurden vereitelt? Was kann ich jetzt nicht mehr tun? Worauf habe ich mich gefreut? Was ist die Zukunft, die jetzt nicht mehr eintritt? Und dann erst kommt die Vergangenheit, die ja, weil ne, das, was worauf ich mich in der Zukunft gefreut habe und wie ich meine Zukunft geplant habe, basiert ja darauf, wie die Vergangenheit aussieht. Mhm. Und das wäre so der realistische Kurvenschlag gewesen in dieser Situation, dass man erst ihr Entsetzen, dann ihr, oh nein, was tue ich denn jetzt? Jetzt der politische Coup ist ja, und wer könnte das gewesen sein? Und ich habe jemanden verloren, jetzt bin ich alleiner als vorher. Und dann erst irgendwie so in dieses Obituary, in die Nachrede, die, wie heißt es auf Deutsch?
Also du meinst jetzt so den Flashback oder?
Nee, so ein Obituary. Was ist Obituary auf Deutsch?
Nachruf.
Dann in den Nachruf reinzugehen. Und das, was mich an dieser Szene am meisten aufgeregt hat, ist, sie fährt danach stundenlang durch die Wüste wieder zurück in ihre Ortschaft. Das heißt, sie hatte alle verdammte Zeit der Welt, einen Trauerprozess durchzumachen und so einen realistischen Ablauf zu haben von initialem Schock. Oh Gott, was passiert? Wer war das? Wie geht's jetzt weiter? Und oh, der hat mir so viel bedeutet. Mhm. Oh, und es reißt mich wirklich nichts mehr aus einem Charakter raus, als wenn der auf einmal irgendwas erzählt, das in dem Moment ihn überhaupt nicht interessieren kann, woran er in dem Moment überhaupt nicht denken kann. Weil es gibt sowas, das ist ein emotionaler Tunnelblick. Und das ist euch vielleicht auch schon mal so aufgefallen, dass wenn ihr stinksauer seid, ja, und dann nach Hause fahrt und dann in der U-Bahn sitzt irgendwie und aus dem Fenster guckt, ja, dann denkt ihr nicht über dieses, jenes, welches nach, sondern ihr seid sauer und denkt über das nach, was euch sauer macht und was ihr dagegen tun könnt oder nicht tun könnt oder warum genau euch das sauer macht und wie das irgendwie euch daran erinnert, wie das in der Vergangenheit ist, auch schon mal sowas passiert oder, nein, gewöhnlich macht mich sowas doch gar nicht so wütend, warum stört mich das jetzt so? Aber ihr denkt über das Thema nach. Und das ist dieser Tunnelblick. Und wenn dann irgendwie was von außen kommt, ist es schwer, einen aus diesem Tunnelblick rauszureißen. Das heißt, wenn dann noch irgendwas anderes passiert, dann braucht das einen Moment und dann vermischen sich die Gefühle erstmal, bis man sich auf das Neue eingestellt hat. Und ja, das erzeugt halt, es ist eigentlich nur gutes Schreiben. So. Also ich will jetzt gar nicht mehr behaupten, dass das Nähe erzeugt, sondern das ist gutes Schreiben, dass, wenn man aus der Perspektive eines Charakters schreibt, dass man diese Perspektive dann auch tatsächlich realistisch führt und sich tatsächlich irgendwie daran orientiert, was dem Charakter gerade möglich ist, anstatt den zu nehmen und zu sagen, so jetzt guck mal dahin, weil ich möchte jetzt das erzählen. Weil das auch so den Charakter zu einem Werkzeug macht. Und du das eigentlich siehst du den Charakter nicht als Charakter, sondern du siehst ihn als so eine Kamera, den du in diese oder jene oder welche Richtung drehen kannst und der keine eigene Agency hat, keine eigenen Interessen außer deinen. Das ist sozusagen, wo hatten wir das? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber dass du quasi deinem Charakter die Faust in den Arsch schiebst und dann so die Hand oben rein und dann so seinen Mund bewegst.
Es ist halt prinzipiell auch immer so ein bisschen die Frage, ne? Ich habe Verständnis dafür, dass man manchmal der Meinung ist, naja, aber irgendwo muss ich ja diese emotionale Aufarbeitung noch hintun.
Ja.
Vielleicht da auch nochmal auf die Folge Informationsmanagement hingewiesen, wo wir ja, glaube ich, auch schon mal, also aus meiner eigenen Erfahrung das Beispiel halt beigesteuert haben, dass wir auch schon mal festgestellt haben, okay, an dieser Stelle der Geschichte ist es sehr sinnvoll, dass sich Leute über irgendwas Emotionales unterhalten. Nur worüber sie sich momentan noch unterhalten, ist Kacke.
Mhm.
So, also ich hatte die richtige Stelle gefunden, um ein emotionales Gespräch zu führen. Mir war halt nur das Thema noch irgendwie nicht so ganz klar. Mhm. Aber es ist halt schwierig, aber ich komme da halt immer wieder drauf zurück. Ne? Du kannst nicht kurz vor deinem Showdown noch 200 Seiten Vater-Backstory einfügen.
Ja.
Mir dann erzählen, dass du das gemacht hast, damit mir der Charakter irgendwie verständlicher wird oder damit ich näher an dem Charakter bin. An der Stelle ist das zu viel zu spät.
Ja.
Das passiert mich da auch nicht mehr, weil wenn du mir das vorher nicht irgendwie organisch in die Geschichte eingebaut hast, warum mich das interessieren sollte, dass dieser Charakter Daddy-Issues hat und die jetzt dringend aufarbeiten
ja,
muss.
Ja, vor allem, wie wichtig sind Daddy-Issues, die bisher in der gesamten Story noch nicht einmal irgendwie relevant waren?
Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Aber es gibt einen Zeitpunkt für emotionale Aufarbeitung. Und wenn man sich ein bisschen so auch aus Leserperspektive in so ein Pacing einfühlt, und ich weiß, bei seinen eigenen Geschichten ist das schwierig.
Mhm.
Und ich sage auch nicht, dass ich ein Pacing-Meister bin, bei weitem nicht. Aber normalerweise kann man irgendwie so Stellen finden und so eine lange Motorradfahrt durch die Wüste schneit quasi dazu, weil da nicht viel anderes passiert.
Genau.
Ne, dass man da so ein bisschen es sind halt einfach ungenutzte Chancen und es ist sehr schade.
Es sind ungenutzte Chancen und für mich ist es auch so, mir zeigt das, dass sich die Autorin für die Charaktere nicht interessiert und wenn sich nicht mal die Autorin für die Charaktere interessiert, wenn nicht mal Gott ein Interesse an dir hat, dein Schöpfer, ja. Warum sollte mich dann interessieren, was du tust? Und wenn mir auch nicht gezeigt wird, was du irgendwie fühlst, weil es irrelevant ist, warum soll ich mich dann für dich interessieren? Das ist so, ja, so Geschichten, die nicht mal irgendwie die Autorin irgendwie interessiert haben, offensichtlich. Ich meine, ne, das bedeutet nicht, dass die Geschichte die Autorin tatsächlich nicht interessiert hat. Hätte sie sie nicht interessiert, hätte sie sie nicht geschrieben. Aber das ist halt das, was bei mir dann so rüberkommt. Und ja, das ist man reißt die Leserschaft halt echt raus, wenn man in solchen emotionalen hochemotionalen Momenten, die ja auch es muss, wie gesagt, es muss nicht total aus dem Innenleben sein. Man muss nicht irgendwie in den körperlichen Symptomen des Schmerzes und der Zukunftsangst irgendwie baden können. Aber was die Frau da denkt, das sollte schon realistisch orientiert sein. Und ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie die Phasen des Trauerns, dass die irgendwie nach Elisabeth, den Namen habe ich mir schon mal nicht dran erinnern können. Aber jedenfalls, da gibt es die Phasen der Trauer, erst irgendwie nicht wahrhaben wollen, verhandeln, leugnen, Akzeptanz, bladibla. Es ist nicht so, dass jeder diese Schritte in derselben Reihenfolge macht. Es gibt Sprünge, man springt hin und her und alles. Und da, also es gibt keine wirklich knallharten Regeln dafür, wie Menschen funktionieren. Das ist nochmal ganz, ganz, ganz individuell. Aber es ist einfach unglaublich unrealistisch, dass jemand emotional an jemanden gebunden ist und sich gerade in einer Situation befindet, in der diese Person essentiell wichtig ist und für die Zukunft super wichtig ist und für alle Pläne super wichtig ist. So jemand denkt dann nicht darüber nach, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und wie war das damals nochmal? Ach ja, da war ich ja ganz anders und der ist ja so und so mit mir umgebracht. Nein. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und das ist halt auch was Erklärungen und Beschreibungen angeht, nochmal, um so ein bisschen so einen Haken zurückzuschlagen auf den ersten Punkt. Was so ein Charakter in seiner Umgebung beachtet und was irgendwie, worüber der nachdenkt jetzt, wenn er irgendwie so den Erklärbär und den Informationsdispenser so ein bisschen machen soll, ist es auch super wichtig zu überlegen, würde dieser Charakter da wirklich gerade drüber nachdenken und würde der Charakter wirklich gerade auf diese Sache achten? Weil wenn der stinkwütend durch die Gegend rennt, achtet der nicht darauf, dass da irgendwie so ein Penner an der Ecke sitzt und irgendwie, was weiß ich was tut, das später für die Mordermittlung wichtig wird. So. Und ja, es muss halt organisch passen. Genau. Und Gefühle brauchen einfach Zeit. Es braucht Zeit. So wie ein Perspektivshift Zeit braucht, damit sich die Leserschaft irgendwie emotional von dem einen Charakter lösen kann und dann langsam in den anderen Charakter rein, brauchen auch Charaktere Zeit, um Emotionen durchzuarbeiten, die durchzuleben oder zu versuchen, sie zu blockieren und runterzudrücken. Das braucht alles Zeit. Und diese Zeit, wenn man diese Zeit seinen Charakteren nicht gibt, sondern sagt so, ja, nee, du hast jetzt keine Zeit, um wütend zu sein. Ich meine, natürlich kann es sein, dass dann kommt der Drache angeflogen und dann muss er wieder kämpfen. Natürlich hat er dann keine Zeit, wütend zu sein. Ja, aber es muss dann später irgendwie wieder eine Rolle spielen, dass er wütend war und dann kam der Drache. Und wie geht es einem, wenn man stinksauer war und dann musste man um sein Leben kämpfen und dann hat man es geschafft und dann ist man wieder da. Ist man dann noch sauer auf die andere Person? Rückt das Ding in eine neue Perspektive? Hat man völlig vergessen, dass man sauer war? Und es fällt einem erst wieder ein, wenn man die Arschkrampe sieht, die einen so wütend gemacht hat. Und das ist, da ist so viel Geschehen möglich auch in diesem Innenleben. Und wenn man eben stattdessen hingeht und die Charaktere wie so ein Werkzeug behandelt, dass man halt dahin stellt und dahin gucken lässt, wo es halt soll, dann geht diese Lebendigkeit verloren, halt diese menschliche Wärme geht verloren und man hat eigentlich nur noch was heißt Props auf Deutsch? Scheiße, ich höre zu viel auf Englisch. Kulisse und... Hä?
Das heißt Kulisse und dann an sich haben wir auch immer Props gesagt, aber ich glaube, man kann halt auch einfach nur Gegenstand sagen.
Ja, aber es gab Requisiten. Einfach nur eine Requisite. Die ohne eigenes Leben, ohne eigene wirkliche, reale Existenz in dieser Geschichte. Genau, ich hoffe, das war jetzt ein vollständiger Satz, den ich gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem.
Ich Ich glaube, ich habe es verstanden, aber da kann man ja auch nochmal zurückspulen.
Genau, ja. Wenn du dann jetzt dazu nichts mehr zu sagen hast, würde ich zum nächsten Punkt kommen, zu den Filterworten.
Filterworten. Ja, nö, das passt für mich eigentlich ganz gut, weil wir waren ja bei Erklärungen und Beschreibungen und gerade genau. Bei Beschreibungen ist es ja oft so, dass die Filterworte.
Ja. Filterworte sind so eine Sache. Also ich habe jetzt da noch mal ein bisschen anders drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, ja, Filterworte können etwas sein, das Distanz erzeugt, wenn man sowieso schon in Distanz ist. Wenn man in Nähe drin ist, erzeugen Filterworte mehr Nähe. Es kommt drauf an. Hier ist die Sache.
Es kommt immer darauf an, ich habe tatsächlich auch noch, also ich habe mich tatsächlich auch noch so ein bisschen anders positioniert, was das Thema angeht, weil ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten, aber ich habe in irgendeiner Folge habe ich mal irgendwie so ein bisschen darüber geschimpft, dass irgendwie jeder dämliche Schreibtipps, also du musst alle deine Filterworte eliminieren. Und ich dann immer dachte, ja, nee, aber nee. Also ich habe das nie so ganz eingesehen, weil ich mit dieser Extremforderung nichts anfangen konnte, weil ich halt immer dachte, wenn ich aber doch sage, das Auto ist rot und nicht er sah das rote Auto, dann habe ich irgendwann so eine Erzählstimme, die halt nur noch wie so ein formloser Ball irgendwo rumschwebt. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt gerade wahrnimmt, dieses Auto. Und wo er ist und was überhaupt passiert. Und das hat halt relativ lange gedauert, bis ich jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwie in letzter Zeit irgendwie so 2, 3 Offertube-Videos geguckt habe, wo es halt unter anderem halt irgendwie um andere Dinge ging, die ja hießen jetzt nicht Filterworte oder so, aber ne, wo dann halt zwischendurch auch mal gesagt wurde, ja, man kann zu viele Filterworte haben. Manche Filterworte sind notwendig, manche auch wieder nicht. Mhm. Wo ich mir dachte, ach nö, warum hat mir das denn von Anfang an keiner gesagt? Weil zu viel von irgendwas zu haben, ist immer schlecht. Genau. Also auch im Schreiben, zu viel Beschreibungen zu haben, ist blöd. Zu viel Dialoge zu haben, ist auch blöd.
Zu wenig ist auch schlecht.
Oder zu wenig von irgendwas zu haben, ist immer schlecht.
Ja, ja, aber nochmal ganz kurz zur Definition Filterworte, ne? Als Filterworte wird sowas, wie du gesagt hast, er sah das rote Auto, sie fühlte, wie kalt es war, sie dachte, sie spürte, sie roch, sie sah, bladibladibla. Hier ist die Sache, wenn du in eine Szene hineingehst und das ist jetzt ganz, ganz grob nacherzählt, Michael Crichton, der Anfang von The Andromeda, Sphere, egal, irgend so ein Buch von Michael Crichton, hast du, und du fängst damit an, dass du sagst, George, what's his name, saß im Flugzeug und beobachtete die Wolken, die draußen vorbeiziehen, dann, ja, ist das Beobachtete ein Filterwort, das einen noch mehr auf Distanz hält. Weil, das ist auch so ein Ding, wenn man eine Szene mit dem vollen Namen, Vor- und Nachnamen eines Charakters anfängt, ist das im Allgemeinen schon mal ein schlechtes Zeichen für Nähe und Distanz, weil wer denkt von sich selbst an sich selbst mit seinem vollen Vor- und Nachnamen? Das kann dann natürlich, ne, sagst du Vor- und Nachname und dann eine super nahe Beziehung zu diesem Charakter super eng drin, dass du wirklich jedes einzelne Haar auf den Armen des Charakters spürst sozusagen. Das ist vielleicht auch nochmal ein nettes Ding, weil man das sich dann fragt, so, warum denkt er von sich selber als mit Vor- und Nachname? Was ist los mit dem? Das ist ja irgendwie wie Cäsar, der immer von sich selber in der dritten Person spricht. So in der Art. Das ist Charaktere, das ist der Vorname. Den Nachnamen kann man irgendwann mal erwähnen, wenn er relevant ist. Aber es ist der Vorname und im Idealfall nur das Pronomen. So, wenn du jetzt also eine Szene anfängst und sagst, er sitzt im Flugzeug und beobachtet die Wolken. Dann zeigst du, was er tut. Das ist ja einfach nur, weil er beobachtet die Wolken. Er sieht ein rotes Auto, ist, du beschreibst, der Charakter sieht dieses rote Auto. Und es ist gerade relevant, dass der Charakter dieses rote Auto sieht. Und es ist nicht nur, da ist ein rotes Auto. Nein, der Charakter nimmt das rote Auto wahr. Wenn das rote Auto nur da ist, ist das rote Auto unabhängig von der Wahrnehmung des Charakters. Und nimmt dich daher aus dieser Sache raus. das ist, glaube ich, schwierig zu erklären. Ja, aber wenn du von vornherein nicht in dem Charakter drin bist, dann wirkt es so ein bisschen auch irrelevant, weil dich ja die Wahrnehmung des Charakters direkt im Grunde eigentlich nicht interessiert. Weil du bist ja nicht in dem Charakter drin, sondern du informierst die Leserschaft über den Charakter und erzählst über den Charakter. Und dann zu sagen, er sah das ein Gewitter in der Ferne. Das ist dann irrelevant, weil du willst ja eigentlich nicht wissen, was der Charakter wahrnimmt, sondern du willst wissen, was draußen ist. Und so sind dann Filterworte entblößen dann so ein bisschen, weil sie eine Nähe sozusagen andeuten, die aber nicht da ist.
Mhm.
Ist das,
ja. Ja, ich glaube, ich weiß was, also ich denke, wir meinen halt irgendwie so ein bisschen dasselbe. Ich habe mich halt, wie gesagt, sehr, sehr daran gestört, dass man mir sagt, Filterworte erzeugen Distanz und deswegen soll man sie löschen und halt irgendwie immer so das so beschreiben, als würde man quasi aus den Augen des Charakters gucken.
Aber wenn du nicht immer wieder im Charakter verortet wirst und da drin verankert wirst, durch diese Worte wie er tut dieses und jenes, er sieht, er spürt, er fühlt, das ist ja dieses, was tut er denn, dann fällst du ja raus.
Ja, das ist halt, das ist halt genau das Ding. Und wenn man mir gesagt hat, ich darf das nie sagen, weil ich muss immer so tun, als würde der Leser das erleben, das hielt ich halt für groß.
What the fuck? Geht doch um Charakter. Da musst du auch du Perspektive machen.
Weil ich halt irgendwie dachte, aber wenn mir doch gar niemand sagt, ich meine, natürlich kann ich sagen, ne, er beobachtete die Wolken, in der Ferne grollte ein Gewitter. Mhm. Natürlich muss ich nicht in jedem einzelnen Satz sagen, wer das jetzt wahrnimmt.
Ja.
Das war aber auch nie meine Forderung. Meine Forderung war, ich möchte nicht einfach eine Szene so schreiben, als würde sie ein losgelöster Leser erleben, der irgendwie so hinter den Augen meines Charakters rumwabert.
Und das ist auch so ein.
Das hat mich lange Zeit furchtbar irritiert, weil ich mit diesem Ratschlag überhaupt nichts anfangen konnte. Und erst als Leute mir dann gesagt haben, ja, aber mach das nicht zu oft. So, mach das halt nur so, um zu etablieren, in wessen Blickrichtung wir denn jetzt folgen.
Ja.
Und ich denke, ja, ach nee, natürlich. Wenn ich weiß, welcher Blickrichtung ich folge, natürlich werde ich dann andere Dinge, die so in der Peripherie passieren, nicht immer wieder mit Filterworten anreichern, weil das ist mir selber auch klar, dass das nervig ist.
Ja.
Aber das ist eine andere Anweisung als nimm die raus, dein Leser muss sich so fühlen, als würde er durch die Augen des Charakters gucken. Wo ich denke, das kann man machen, aber das müsste, nee.
Es ist jetzt nicht
universal anwendbar.
Es ist ja auch so, dass irgendwie so in Forderung, ja, das muss sich für deinen Leser anfühlen, als würde er selbst es erleben. Das ist ja völliger Mopeds. Das geht ja gar nicht, es sei denn, du schreibst du Perspektive. Und durch die Augen des Charakters schreibt man, da ist ja immer noch das Pronomen. Da ist ja immer noch das Er. Da ist ja immer noch das Sie. Oder das S oder was auch immer, das die Leserschaft von dem Charakter verschieden macht. Weil wenn der Leser der Charakter wäre, dann stünde da ja du. Und das ist, das, also, so, der, ja, und Filterworte beschreibt die Dinge, wenn ihr die Dinge aus der Perspektive des Charakters beschreibt, dann sagt auch dazu, dass der Charakter was sieht oder hört. Und ne, wie du sagst, dann das ist nicht jedes, sie hört die Vögel singen und riecht dieses und bladibladibla, sondern das sind gelegentliche Anker, weil wenn du irgendwie zwei Stücke Stoff zusammennähst, ist das ja auch nicht so, dass du irgendwie, du kannst ja mit der Nähmaschine nicht irgendwie so eine Naht ohne Unterbrechungen machen, sondern du hast so einen Stich und dann geht der Faden rüber und dann hast du nochmal einen Stich und dann geht der Faden wieder rüber. Ja? Wenn du nur Stich nebeneinander machst, würdest du ja das durchschneiden. Und ja, so ist das auch mit der Verankerung in der Erzählperspektive. Du machst einen Stich und dann ist es okay, wenn du irgendwie so wieder so ein bisschen irgendwie schwankst. Aber solange du an der richtigen Stelle im richtigen Abstand wieder einen Stich machst, der dich wieder verhaftet und dir wieder sagt, wo du bist als Leserschaft.
Und ja, wenn es halt so um personale Erzähler geht, finde ich, ist dieser Tipp so von wegen, ne, alle Filterworte eliminieren, finde ich, ist aktiv schädlich.
Ja.
Weil wenn ich eine verhaftete personal verhaftete Perspektive schreiben will, dann habe ich auch schon mal so Instanzen, wo ich schreibe, ne, also du erzählst aus der Perspektive von Charakter A.
Mhm.
Und ich sag dann sowas wie, Charakter B wirkte nervös. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein blöder Satz, würde ich anders formulieren, aber wenn ich jetzt schreibe, Charakter B ist nervös, weil ich kein Filterwort haben will, das ja irgendwie die Perspektive in meinem, also vielleicht verstehe ich auch falsch, was Filterworte sind, aber so wurde es mir zumindest in vielen Videos impliziert, dass das halt, ne, das filtert durch die Wahrnehmung meines Charakters, meines Erzählcharakters, wo ich mir, ja, aber das ist ja der Punkt.
Es ist seine Perspektive und der andere Charakter wirkt nervös auf ihn. Ich habe das auch hin und wieder mal, wenn ich stark in der Perspektive des einen Charakters bin, dass dann gesagt wird, ja, Charakter bla 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 scheint nachzudenken.
Ja, weil ich kann ja nicht.
Weißt du ja nicht.
Nee, das ist halt, ne, wenn ich halt keine distanzierte Erzählperspektive einnehme, sondern halt eine personale Erzählperspektive einnehme und ich versetze mich in diese Situation, nämlich mir sitzt jemand gegenüber, mit dem ich ein Gespräch führe und der fängt halt irgendwie an seinen Haaren rumzudrehen oder seine Ringe zu drehen oder mit seinen Fingern zu spielen oder was auch immer er macht, dann kann ich trotzdem nicht sagen, Charakter ist nervös, weil das nicht meine Perspektive ist. Und dann muss ich sagen, er wirkt nervös auf den Charakter, aus dessen Perspektive ich jetzt gerade erzähle.
Genau.
Und wenn mir dann gesagt wird, ich darf das nicht machen, weil das filtert ja, dann bla. Dann ich.
Das
ja,
ist der Punkt. Das soll so.
Das soll so. Das ist der Sinn. Ich meine, ja, natürlich darf ich das nicht jeden Satz machen. Das ist mir auch klar. Mhm. Aber ne, so dieses, ich habe mich dann irgendwie, also an irgendeinem Punkt war ich so frustriert mit diesem, du musst alle Filterworte eliminieren, wo ich mir dachte, nein, 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 das fühlte sich halt einfach so, instinktiv fühlte sich das falsch für mich an, weil ich halt irgendwie gedacht habe, warum mache ich mir denn aber doch die Mühe, einen Perspektivcharakter zu entwickeln, der seine eigene Backstory, seine eigenen Charaktereigenschaften, seine eigenen Reaktionen, seine eigene Wahrnehmung hat, wenn ich eigentlich nur ein Lesersubstitut schreiben soll.
Ja,
wenn ich eigentlich nur dem Leser seine Insert Yourself Here, Choose Your Own Adventure Story schreiben soll.
Das ist so ein Verständnis.
Dann brauche ich mir keine Mühe, mit meinem Erzählcharakter zu geben, weil das stört ja dann nur. Weil dann muss ich die ganzen Sachen durch diese Perspektive, die ja eigentlich stört, weil eigentlich soll ja der Leser das erleben, als würde er das erleben.
Das ist so ein unreflektiertes Verständnis davon, wozu Geschichten da sind und was, ich meine, man liest ja selber dann auch, ich meine, die Leute haben ja auch schon mal Geschichten gelesen und haben die gelesen und hatten dann, waren sie wirklich der Meinung, sie wären der Hauptcharakter?
Vielleicht lese ich auch falsch, aber ich möchte Geschichten über Charaktere lesen, die mich interessieren. Und ich denke mir nicht, ja, aber wenn ich das nicht so geschrieben bekomme, als würde ich das durch meine eigenen. Ich habe das nie verstanden. Mhm. Also vielleicht bin ich zu dumm. Vielleicht bin ich zu dumm. Das ist möglich. Vielleicht habe ich diese ganzen Leute, die mir das immer wieder in irgendwelchen Videos und Büchern und keine Ahnung was runtergebetet haben. Vielleicht habe ich diese Leute alle falsch verstanden und tue ihnen völlig Unrecht und bla. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es inzwischen tatsächlich so zu sein scheint, dass man mir sagt, ja, aber wenn dir Leute sagen, dass sie sich nicht so richtig in deinen Charakter einfügen können oder dass dein Text so ein bisschen steril wirkt oder so, dann guck nochmal, ob du vielleicht zu viele Filterworte benutzt. Dann denke ich mir so, ja, das ist ein Ansatz, den kann man haben. Das kann man nachgucken. Dass
ich
man
denk mir,
irgendwas nehmen soll, ist mir klar.
Ja,
da würde ich nicht gegen argumentieren wollen.
Ja,
aber das ist eine andere Forderung.
Ich würde auch sagen, dass so jetzt speziell dieses Filterwort wirkte oder schien irgendwie dieses jenes zu tun zu wollen, zu fühlen, bladibla, ist dann ein Problem, wenn du eben nicht wirklich wo in der Perspektive verhaftet bist, sondern quasi so quasi autorial sagst, ja, der wirkte nervös. Und das im Grunde dein Point-of-View-Charakter ist, über den du sagst, er wirkte nervös. Weil ich denke, Filterwort ist nicht gleich Filterwort.
Ich habe auch so ein Problem mit Scheinen. Also bei mir scheint immer alles Mögliche irgendwas zu sein.
Also das habe ich jetzt in meiner letzten Beta, habe ich das aber von dir kaum gesehen. Da hast du aber hast du gut aufgeräumt.
Das finde ich, weil ich ja auch inzwischen darauf achte. Man entwickelt ja immer neue Krückenwörter, aber man kann ja ein paar von den alten wenigstens irgendwie mal so aussortieren. Also genau. Es gibt so Krückenwörter und da gehören auch manche Filterworte oder vielleicht gehören im Allgemeinen Filterworte auch oft zu Krückenwörtern dazu, die man ab und zu irgendwo reinschmeißt, obwohl man damit den Eindruck des Satzes oder den Eindruck der Aussage eigentlich verwässert. Bei mir ist das oft scheint, bei mir scheint alles irgendwas zu sein, anstatt dass es einfach so ist. Das kann, also wie gesagt, manchmal ist es wichtig zu spezifizieren, dass etwas so zu sein scheint, weil es halt nah in der Charakterperspektive ist und es wichtig ist zu demonstrieren, dass es das, was der Charakter momentan denkt. Das ist nicht prinzipiell unbedingt zwingend das, was gerade passiert.
Es ist nicht so, sondern es wird so wahrgenommen.
Genau. Manchmal, wenn man aber in distanzierteren Erzählperspektive ist, dann ist das doof. Dann kann man auch schon mal, da muss man auch schon mal Butter bei die Fische tun und sagen, das ist einfach so. Die Sonne scheint nicht zu sinken, sondern sie sinkt, weil es Nacht wird. Das ist das, was Sonne tut, wenn es Nacht wird. Und
darum wird es Nacht, es ist ja noch krasser. Darum wird es ja Nacht, weil die Sonne sinkt. Die Sonne nicht sinken, würde es nicht Nacht werden.
Genau. Ne, also ich habe so, also das ist so ein bisschen so meine persönliche Erfahrung damit. Es gibt Instanzen, ja, wo das tatsächlich so eine Krücke sein kann oder es einfach unnötig ist und unnötig irgendwelche Perspektiven oder sagen wir mal unnötig so tut, als wäre irgendwas ambivalent, wo es überhaupt nicht ambivalent ist. Es passiert einfach, Punkt. Ja, aber das ist halt so eine Einzelfallentscheidung, weil wie du halt sagst, es kommt halt darauf an. Ja. Man kann sich das angucken, ob man zu viele Filterworte benutzt. Es muss aber nicht sein,
dass man die Filterworte auch an den richtigen Stellen verwendet. Weil ich meine, was heißt zu viel? Es muss halt an den richtigen Stellen, muss halt mal ein Filterwort hin. Und an den anderen Stellen gehören halt einfach, ja, das ist die Definition von zu viel. Okay.
Ja.
Ich nehme alles wieder zurück. Das war ein Gehirnpunkt.
Ja, anyway.
Genau. Nächster Punkt.
Ja, lass uns mal zu den Faustregeln kommen, sonst ranten wir irgendwie nächste Woche noch über Filterworte und kommen überhaupt nicht mehr zu Potte.
Exaktamundo. Ja, versuchen wir das mal ein bisschen kurz zu halten, weil wir jetzt ja schon die anderthalb Stunden voll haben. Faustregeln, um eher in der Nähe zu schreiben, weil ich persönlich mag Nähe lieber als Distanz, auch wenn ich Camus Die Pest recht gerne gelesen habe, bin ich eher jemand, der gerne Bücher mit Nähe liest. Und wenn Nähe euch auch wichtig ist, gibt es so ein paar Faustregeln, mit denen man dafür sorgen kann, dass man eben stärker in der Nähe bleibt. Und zwar ist, dass man sich nicht fragt, was will ich als Autorin und was braucht der Plot, sondern dass man sich fragt, was will, braucht, fühlt der Charakter. Und dass du dich wirklich reinfühlst, also wirklich in die Situation des Charakters hineinsetzt und guckst, was fühlt der und was ist gerade in ihm. Nicht gar nicht mal so sehr, um wirklich beschreiben zu können, was der gerade fühlt, weil vielleicht ist das auch nicht so wichtig, aber um rauszufinden, was gerade dessen Impulse sind und wohin der gerade denkt, was ist sein Tunnelblick, was ist sein Interesse. Weil auch wenn du dann dich einfühlst und irgendwie so ein bisschen drauf kommst, wie sich die Körperlichkeit anfühlt, du brauchst die Körperlichkeit nicht unbedingt zu beschreiben. Aber es ist einfach so, dass du diese Einfühlung brauchst, um Charaktere realistisch zu führen, damit die Leserschaft sieht, okay, das ist nachvollziehbar, das funktioniert, dieser Charakter tut das und ich verstehe, dass er das jetzt tut. Das ist kein Konflikt ex machina oder das ist kein, der macht das jetzt, weil der Plot muss ja jetzt weitergehen, sondern der tut das, weil er tatsächlich von sich aus das jetzt auch so tun würde. Und dazu muss man sich halt einfühlen. Und da ist eben die Frage, was will und braucht der Charakter? Das findet man raus, indem man sich einfühlt. Und wenn das, was du willst und was der Plot braucht und das, was der Charakter will und braucht, wenn die so ein bisschen auseinandergehen, dann musst du halt gucken, okay, wie kann ich den Plot verändern, damit der mehr in die Richtung geht, in die der Charakter sowieso will? Oder wie kann ich den Charakter noch ein bisschen beeinflussen, damit der sich so ein bisschen mehr in die Richtung bewegt, in die auch der Plot will? Und dann treffen die sich vielleicht in der Mitte oder der Plot geht ganz in die Richtung oder wenn sich der Charakter verändern lässt, dann so. Ja, aber das ist jedenfalls die eine Faustregel. Frage nicht, was dein Charakter für dich tun kann. Nee, frage nicht, was dein Charakter für den Plot tun kann. Frage, was dein Plot für den Charakter tun kann. So rum.
Genau. Informationsmanagement ist der nächste.
Informationsmanagement. Ja, das ist auch so ein bisschen Informationsmanagement, weil vielleicht willst du jetzt irgendwie, dass eine Information verkündet wird, aber dein Charakter interessiert das gerade überhaupt gar nicht. Dann musst du diese Information anders kommunizieren. Und so, von daher war das schon auch Informationsmanagement. Aber ja, du hast recht. Faustregel, passt etwas nicht organisch in eine Szene rein, eine Beschreibung, eine Erklärung, eine Entwicklung, dann ist es in der Szene überflüssig. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig zu akzeptieren, weil man ist ja zum Teil auch so ein bisschen betriebsblind und vergisst irgendwie, dass die Geschichte hat noch 100 Seiten. Und da gibt es irgendwie noch 100 andere Seiten, auf denen ich diese Informationen mitteilen kann. Und irgendwie 100 andere Szenen, in denen das irgendwie alles stattfinden kann. Und
normalerweise das, was ich nach der ersten Alpha mache, so nach den ersten 3 oder 4 oder 5 Kapiteln, wenn mir die Leute sagen, ja, nee, das wollte ich alles noch gar nicht wissen. Mhm. Dann nehme ich das mit Cut und, ne, also so markieren und rausschneiden, nehme ich das dann raus und packe das in die Notizen für irgendwelche folgenden Szenen. Ich habe selten irgendwas tatsächlich komplett gelöscht, weil es komplett irrelevant war. Aber es war einfach in der Szene war es einfach noch viel zu früh. Weil so war es halt einfach Infodump und da brauchte das niemand wissen. Und das kann man aber auch in der Überarbeitung machen. Das ist jetzt kein Drama.
Ja, klar.
Wenn man das halt irgendwie, wenn einem das mal passiert und man guckt sich das dann an und denkt so, ja, das kann ich aber auch in der Szene im übernächsten Kapitel noch erzählen, wenn diese beiden Charaktere sich nochmal unterhalten, da kann das irgendwie viel organischer zur Sprache kommen. Punkt.
Ja. Passt. Und es gibt so ein bisschen so ein Doppelstandard mit diesem, alles muss erklärt und sofort gezeigt werden und der Leser muss alles sofort verstehen, weil das wird von irgendwie Fantasy und Sci-Fi wird das gerne mal verlangt. Das muss ja irgendwie, das Magiesystem muss, sobald da die erste Person irgendwie anfängt zu zaubern, muss das komplette Magiesystem erklärt werden, weil sonst versteht die Leserschaft ja nicht, was da vorgeht und was Sache ist oder irgendwie, warum jetzt... Genau, und dieses Beispiel aus Lady Helen, das war auch im Informationsmanagement in der Szene, in der Folge haben wir drüber gesprochen, die irgendwie, ja, wir sehen, wie eine Sexarbeiterin von einem Dämon angegriffen wird und der Mentor von Lady Helen steht dann erstmal da und erklärt, was irgendwie Dämonen sind und warum die das tun, während irgendwie diese arme Frau ermordet wird.
Ja.
Genau.
Was das ausgeglichene, prinzipiell mental stabile Charaktere auf jeden Fall tun würden in der Situation.
Definitiv. Und, ne, und das wird halt irgendwie von Sci-Fi und Fantasy erwartet und auch von Dystopie und irgendwie eigentlich von allem, das nicht in der hier uns wohlvertrauten Realität spielt. Aber in Krimis und Thriller heißt es dann, nein, nein, da muss ein Cliffhanger sein. Nein, das darfst du nicht sofort alles sagen. Da muss noch Mystery bleiben, sonst liest die Leserschaft ja doch nicht weiter. Wo ich mich frage, okay, warum sind offene Fragen in Krimi und Mystery, was total gut ist, dass die Leserschaft weiterzieht, aber in jeder anderen Art von Geschichte ist es irgendwie ein Problem, wegen dem die Leserschaft sich irgendwie abgehängt fühlt und sich nicht mehr interessiert? Solange die Leserschaft genügend Information hat, oder beziehungsweise, es ist ja auch so ein bisschen so ein Vertrauensverhältnis, was man mit Informationsmanagement aufbaut, dass man sagt so, ja, hier guck, da sind irgendwie jetzt Verständnislücken. Und du erklärst es aber später an der Stelle, wo es hingehört. Und die Leserschaft fängt dann an, darauf zu vertrauen, dass, okay, hier wird eine Frage offen gelassen, das wird bestimmt später noch erklärt. Und okay, das ist jetzt, diese Information habe ich jetzt nicht. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sie gerade auch nicht so wichtig ist und dass ich alles trotzdem irgendwie einsortieren kann. Und wenn sie dann wirklich relevant wird und es notwendig wird, mir diese Information zu geben, wird sie mir auch gegeben. Weil das... Ja, es ist ja auch spannend irgendwie, wie funktioniert Magie, wie funktioniert das, weil da war ein Dämon, warum hat der Tentakeln, was soll das, was will der hier überhaupt? Und das irgendwie mit diesen offenen Fragen und dann auch noch irgendwie eine Kampfszene und Action und alles, what the fuck passiert hier gerade? Das ist viel, viel fesselnder, als wenn du irgendwie zugucken musst, wie deine arme Frau ermordet wird, während dir jemand das Ohr abkaut. Das ist einfach so eine Sache. Also der, ja. Dritte Faustregel ist, erzähle aus den Charakteren heraus, anstatt über sie zu informieren. Also geh in das Erleben der Charaktere rein und erzähle es aus ihnen heraus, aus ihrer Perspektive, anstatt daneben zu sitzen und der Leserschaft mitzuteilen, was der Charakter gerade tut und fühlt. So, das ist so ein... Ich hoffe, dass das so ein bisschen so ein Feeling irgendwie evoziert, dass man so auch so ein bisschen so unser unterbewusstes Wissen über Erzählen so ein bisschen aktiviert. Und man sich, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so direkt konkrete Beispiele sich ausdenken kann, dass man doch so ein Feeling hat, was damit gemeint ist. Das ist meine Hoffnung. Deshalb habe ich diesen Satz als Faustregel noch angehängt.
Ja, wie gesagt, im Zweifelsfall würde ich halt auch, ne, nochmal darauf verweisen, sich nochmal so ein bisschen an die Show versus Tell Dinger zu erinnern. Ja. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Show versus Tell Tipps, also entweder unsere oder auch andere, reinzugucken.
Weil es gibt noch andere. Ich dachte, wir wären der Einzige.
Nicht, dass sie relevant wären, aber...
Genau, man kann ja mal reingucken.
Es gibt sie schon, also man muss jetzt nicht so ein bisschen, man muss jetzt nicht in Realitätsverleugnung verfallen. Ne, nur weil halt irgendwie andere Dinge existieren, aber...
Ja, ja, ist recht.
Es ist halt prinzipiell, ich finde, es sind halt prinzipiell verwandte Themen.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher kann man sich da auch so ein bisschen langhangeln, wenn man unsicher ist. Wie gesagt, ab und zu ist es okay zu schreiben, die Sonne scheint. Ab und zu ist es auch völlig okay zu schreiben, der Charakter sprang wütend auf und lief weg oder so. Das ist so meine Standardreaktion, die meine Charaktere haben und die dann nachher immer gestrichen wird, weil ich sie doof finde. Aber ne, kann man mal schreiben, aber man sollte sich halt in jeder Situation bewusst sein, warum habe ich das jetzt so geschrieben? Warum habe ich das nicht erzählt? Warum habe ich den Leser nur informiert? Und normalerweise sollte die beste Antwort sein, warum habe ich den Leser nur informiert darüber, dass das passiert? Weil es gerade nicht relevant ist. Es geht gerade um irgendwas anderes, aber diese Information musste ich trotzdem irgendwie übermitteln. So. Und es ist völlig in Ordnung, Dinge, die gerade nicht relevant sind, nur als Information zu vermitteln. Man sollte sich aber dann im Umkehrschluss sehr genau damit beschäftigen, was ist denn gerade relevant? Und
was ist gerade für den Charakter relevant, aus dessen Perspektive man erzählt.
Und das dann halt dementsprechend auch versuchen, irgendwie in einer Art und Weise, die der Leserschaft emotional verständlich ist, zu vermitteln. Dann hat man zwar keine Geschichte geschrieben, wo der Leser sich so fühlt, als würde er das durch seine eigenen Augen sehen, aber dann hat man hoffentlich eine Geschichte geschrieben, die dem Leser Spaß macht oder die der Leserschaft Spaß macht zu lesen, weil sie gerne wissen wollen, was mit diesem Charakter passiert, dem
genau.
gerade passiert.
Dem sie sich so nahe fühlen.
Ja.
Weil sie so drin sind. Genau.
Ich hör jetzt einfach auf. Möchtest du noch ein Schlusswort?
Ich hatte ja irgendwie behauptet, dass ich ganz zum Schluss noch was zu Nähe und Distanz beim Ich-Erzähler sagen würde. Weil ich jetzt zugeben muss, dass ich so ein bisschen durchgenudelt bin. Und das auch jetzt schon eine sehr lange Folge geworden ist. Ich weiß nicht, ob wir eine eigene Folge zu dem Thema machen würden. Deshalb würde ich schon noch ein bisschen was dazu sagen. Jetzt an dieser Stelle. Weil, ne, ich habe ja schon angemerkt, dass es gibt Ich-Erzähler, die sind im Grunde eigentlich ein personaler Erzähler, nur mit Ich statt dritte Person Pronomen, dass irgendwie gesagt wird, er fragte mich bladibladibla und ich hatte keine Ahnung, was ich darauf antworten sollte. Das ist im Grunde Filterwort, Distanzierung, weil was man als Ich tatsächlich irgendwie so erzählt wäre, er stellte mir diese Frage und was sollte ich darauf antworten? So, ne? Dass man tatsächlich erzählt, wie man erzählt, ich habe das erlebt und ich, man sagt, das, ne? Weil dieses Filterwort dazwischen erzeugt nochmal mehr Distanz, weil das weniger Stream of Consciousness ist. Weil man das in der Situation, ich meine, es ist rückblickend erzählt, wo man sich dann wieder fragt, okay, warum hat sich diese Person, die das jetzt erlebt hat, sich die Mühe gemacht, sich hinzusetzen und das aufzuschreiben, wem erklärt sie das eigentlich? Das ist nochmal so eine Sache. Aber Nähe und Distanz beim Ich-Erzähler ist ja auch, wie nah lässt der Ich-Erzähler die Leserschaft an sich heran? Also ist dieser Erzähler emotional verfügbar? Erzählt er darüber tatsächlich, wie es ihm geht oder nur darüber, was er fühlt? Und erzählt er nur, ich war wütend, oder erzählt er auch, wie sich sein Körper anfühlt? Und da ist halt für mich so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich Erzähler zumindest für mich nur mit einer gewissen Distanz wirklich funktioniert, weil das eben dieses Stream of Consciousness und dieses Ich-Erzähler, das ist irgendwie so eine Selbstoffenbarung. Ich fühle mich so ein bisschen davon belästigt. Und ich mir so denke, so, oh, jetzt, also, so nah wollte ich dann doch nicht, warum steckst du mir deine Zunge ins Ohr? So ein bisschen so ist das Gefühl. Wenn dann irgendwie der Ich-Erzähler darüber spricht, wie sich der eigene Körper anfühlt und diese Dinge, die eigentlich Nähe verhaften, wenn das bei einem Ich-Erzähler auftaucht. So, weiß ich nicht. In gewissen Zusammenhängen ja. Wenn es irgendwie wirklich so relevant ist für das Verständnis oder für das Worldbuilding, zum Beispiel sind wir wieder bei dem Turf, aber Takeshi Kovacs, der erzählt, wie sich verschiedene Sleeves anfühlen, so verschiedene Körper, in denen sein Bewusstsein runtergeladen wurden, wie sich das so anfühlt, das ist nochmal eine andere Sache. Oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, erzählt, Kriegsdrama aus Ich-Perspektive und im Schützengraben ist es kalt und nass und irgendwie wurde angeschossen, wie fühlt sich das an? Das ist nochmal was anderes. Aber irgendwie dann, wenn der Charakter dann irgendwie einfach nur wütend wird oder einfach nur traurig ist und so, das ist dann schon wieder komisch. Aber es gibt halt auch beim Ich-Erzähler diese Nähe und Distanz, die man auch mit ähnlichen Tricks oder mit ähnlichen Mitteln wie beim personalen Erzähler so ein bisschen modulieren kann. Mhm. Genau. Und ich denke mir, was einem da besser gefällt, ist auch wieder, ja, ist alles Geschmackssache, aber ja, beim Ich-Erzähler ist so persönlich, mein persönlicher Geschmack ist, glaube ich, für eine lange Geschichte. Ich meine, meine Kurzgeschichten mit Ich-Erzähler, die sind schon ziemlich exhibitionistisch, würde ich jetzt mal sagen. Da geht's schon, das ist schon sehr, sehr nah dran. Aber so ein ganzes Buch so zu schreiben, weiß ich nicht. Und so zu lesen, ich mag Ich-Perspektive so im Allgemeinen auch nicht. Ja, aber das wollte ich jetzt noch kurz erwähnt haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht vollkommen inhaltsleer.
Das passt schon. Ich würde dann trotzdem noch mal fragen, ob das jetzt dein zusammenfassendes Fazit ist, dass du keine Ich-Erzähler magst oder ob dir noch was anderes einfällt.
Noch ein, ja, ich denke mir, ich habe das Gefühl, dass Nähe und Distanz habe ich noch nie so wirklich dediziert was zu gelesen, gehört von anderen Schreibratgeber-Sachen, sondern mehr so Sachen, ja, das reißt den Leser aus der Geschichte raus, das gab's schon mal hier und da und verwende keine Filterworte, aber wirklich dediziert zu gucken, okay, wie verwende ich Nähe und Distanz, um die Beziehung zwischen Lesern und Charakteren so fein zu tunen und um die Wahrnehmung der Leserschaft von einem Charakter zu beeinflussen und wie gehe ich damit um, wenn ich Perspektivshifts machen will und wie mache ich Troubleshooting, wenn oder woran erkenne ich, dass ich an Nähe und Distanz Troubleshooting machen muss? Da habe ich bisher noch nichts zu gesehen, aber ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, das mir eigentlich fast jede Szene, die ich anfange und wo ich nicht durchschreibe, ist das eine Frage, die ich mir stelle. Wessen Perspektive habe ich jetzt gerade und wie nah will ich daran? Weil wenn ich dann irgendwie feststelle, so okay, jetzt muss ich aber ein Shift zu dem anderen Charakter machen, weil das gerade echt wichtig ist und man sich das nicht denken kann, dann muss ich halt hingehen und gucken, okay, wie mache ich am Anfang dieser Szene mehr Distanz? Und wenn das gar nicht geht, ist die Frage, wie kann ich es so hinbiegen, dass das, was im anderen Charakter gezeigt wird, dass vielleicht, oder was im anderen Charakter vorgeht, dass ich irgendwie klar machen muss, das aber zu geringfügig ist, um das in eine extra eigene Szene zu packen und das irgendwie apropos von nicht so viel ist, das aber in der Situation wichtig ist, wie kann ich das einfädeln, dass der andere Charakter das irgendwie wahrnimmt oder wie kann ich das zur Sprache bringen oder sowas. Also das ist für mich super wichtig und ich habe jetzt auch kürzlich erst getweetet, dass ich eine super romantische Szene schreibe und da ist ein Perspektivshift drin und ich mir so denke, so okay, dann muss ich nachher nochmal durchgehen und gucken, wie ich die Perspektive da handhabe und wie tief ich da drin bin, dass ich, während die da irgendwie sitzen und rumknutschen, das eigentlich super romantisch ist. Ja. So. Ich finde das wichtig. Ich arbeite damit viel. Ich finde, andere Leute sollen das auch wichtig finden, gefälligst. Nein, es ist ein unterschätztes Mittel. Unterbesprochenes, untergedingstes Mittel. Mehr soll.
Gewährt. Ja, ja.
Genau, zu wenig sollte mehr. Hier ist unsere Folge dazu.
Wir haben ja jetzt darüber geredet. Das müsste ja jetzt.
Ja, fast 2 Stunden. Oh, ich fühl's. Ich fühl's.
Das müsste ja jetzt zumindest so ein bisschen Ausgleich schaffen. Es wurde bisher zu wenig darüber geredet. Wir haben jetzt viel zu viel darüber geredet. Also gleicht sich dann irgendwie auch wieder aus.
Ja, so. Ja, ich hoffe, es war aufnehmbar jetzt und irgendwie hilfreich und verständlich, weil ich jetzt die letzten 10, 20 Minuten nicht mehr so hundertprozentig auf voller Power laufe.
So. Ja, aber wo wir schon bei endlos langen Folgen sind, kann ich ja mal anmerken, dass wir nächste Folge schon wieder Jubiläum haben.
Genau, versuchen wir da wieder die 3 Stunden zu knacken oder was?
Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich versuchen müssen. Das passiert meistens von allein. Aber auf jeden Fall, ja, nächste Folge ist unser 3-jähriges Jubiläum.
Das Alter, kommt. Krass, 3 Jahre.
Ja, das kommt mir auch irgendwie gerade so ein bisschen sehr gruselig vor. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall wieder sehr viel lustige Sachen machen.
Ja, ich hatte schon noch so ein paar Ideen, aber...
Ja, wir haben noch nicht alles geplant. Wir machen das normalerweise, machen wir so die Jubiläumsfolge auch so ein bisschen spontan, damit es so ein bisschen, ne, so bisschen crazy und weiß ich nicht, keine Ahnung, nein, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall.
Nee, also letzte Jubiläumsfolge haben wir schon ordentlich Vorbereitung gemacht und so. Im Vorhinein jetzt mit dem Titel und Klappentext und so.
Ja, das stimmt. Aber wir müssen diese, also noch bisher weiß ich noch nicht genau, was wir alles spielen werden. Wir werden auf jeden Fall wieder lustige Spielchen spielen. Genau. Wir werden ein bisschen ernsthaft darüber reden, wie unser Jahr 2020 so gelaufen ist. Und was es so für Highlights gab und so. Und das wird auf jeden Fall wieder lustig, aber nicht groß. Davon gehe ich aus.
Genau.
Wird es mit Sicherheit irgendwie wieder spaßig. Unsere Jubiläumsfolgen haben mir bisher immer sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob der Rest der Welt das auch so sieht, aber im Zweifelsfall ist mir das egal. Hauptsache, ich habe Spaß. Ich bin einfach so egoistisch.
Ja, das ist ja sowieso das Einzige, von dem du absolut weißt, dass es existiert und wahr ist. Von daher.
Ja, vielleicht, ja.
Solipsismus!
Bevor das noch seltsamer wird, ich sage, nächstes Mal beim Jubiläum und spielen lustige Spielchen.
Genau. Bis dann. Ciao, ciao.